wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag, den 25. Mai, es ist 10.40 Uhr. Der Bitcoin-Kurs wird gleich eingesprochen, ganz sicher. Die heutige Folge ist unter dem Motto Zeitreise. Heute machen wir mal ein Experiment. Ich schreibe die Beschreibung vor der eigentlichen Folge. Es geht heute um Arbeitsbelastung, die Google-PK und das große Kanu-Abenteuer. Der Bitcoin-Kurs wird genannt und ein kurzer Blick aus dem Fenster verrät trübes Wetter. Anders als unsere Stimmung, die ist nicht getrübt. Wird es Neuigkeiten von der Hochzeit geben? Wie läuft das Abitur? Diese und weitere Fragen werden in der heutigen Folge ziemlich sicher beantwortet. Viel Spaß in der Zukunft und liebe Grüße aus der Vergangenheit. Peace.
Voll gut. Krass, wie lange saß du an dem Text?
Nicht lange, aber ich habe eben, weil du gesagt hast, du kommst 10 Minuten später, habe ich schon mal gedacht, dann entlass dich mal schon mal den After Products Podcast, ich schreibe schon mal die Beschreibung. Funktioniert geil. Das bestimmt.
Ja, klar, man kann sich die Zukunft einfach herwünschen, indem man sie einfach schafft.
Absolut, wie Magneto bei Zukunft ist Vergangenheit.
Ist es, im Arbeitskontext ist das relativ oft, dass ich sage, schaff einfach Fakten. Also mach's einfach. Kannst du nämlich immer irgendwie sagen, ja, das wäre eine gute Idee. So, mach's einfach, dann ist es da. Und dann kann man halt gucken, ob es eine gute Idee war.
Ja, also nicht die Sorge davor haben, dass das halt nicht funktionieren kann, weil wenn es nicht funktioniert, machst du einfach weiter. Also es funktionieren ja genug Dinge in unserem Alltag quasi nicht. Und nein, ist das ja nicht schlimm.
Ja. Einfach, ne, wenn man sich was wünscht, einfach mal machen. Ich wünsche mir den Bitcoin-Kurs ein bisschen höher. Der ist nämlich nur bei 94.416 gerade in Euro. Aber das nur als kleinen Zwischenstand. Gab's einen Dip
die letzte Woche?
Diese Mini-Dips, also so. Okay. Also es gab Allzeithochs quasi, glaube ich, in US-Dollar genau, und anderen Währungen. Und dann wieder so ganz leichte Dips. Waren jetzt nicht signifikante Dips. Ja. Also es bleibt spannend. Ja.
Wo wir gerade beim Tech-Sektor bleiben. Ich habe es nämlich schon, das habe ich mir vorbereitet, weil ich fragen wollte, weil ich es nicht mitbekommen habe.
Ja.
Hast du die Google-PK mitbekommen?
Mm-mm. Ich habe weder die Google-PK mitbekommen, noch habe ich dann Microsoft mitbekommen, was relativ, glaube ich, spannend war, noch den Claude 4-Launch, der jetzt irgendwie vor ein paar Tagen war. Also es gab wieder, also ich komme einfach nicht hinterher, es ist too much.
Ja. Ich habe nur irgendwie, also was ich dann immer sehe, sind halt YouTube-Thumbnails und so, ne? Und man sieht, boah, Google scheint irgendwie nicht enttäuscht zu haben zumindest. Aber klar, das klickt sich natürlich auch gut, ne? Super krass, super, super krass. Deswegen, ich habe nicht so ganz mitbekommen, da müssen wir mal gucken, was da abging. Aber ich habe, was ich mitbekommen habe, ist, dass hier OpenAI vor einer Woche, glaube ich jetzt, ist es dieses Veo 3 oder so, dass es jetzt quasi Videos mit Ton quasi generieren kann. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, ehrlicherweise. Aber es wurde mir so reingespült und jetzt gerade Leute sich ganz viel austoben mit quasi entweder Filmszenen nachzubauen oder historische Momente quasi nachzubauen. Und das fand ich, erstmal wieder super spannend und fand es irgendwie richtig cool, wie gut das erstmal da funktioniert. Und jetzt, wo die Leute es selber auch bauen, merkt man, es ist nicht nur so Konzept wieder, so wo man denkt so, ja, okay, jetzt ist erstmal wieder 2 Monate dieses fancy Konzept und dann kommt es irgendwann hinterher, sondern da wurden schon ziemlich coole Sachen gebaut, wie ich finde. Und da habe ich mich dann, natürlich ist dann in mir wieder so ein bisschen dieser Lehrer in meinem Kopf, der dann wieder sagt, ah, spannend, wie da theoretisch, also auf der einen Seite 2 Themen, die ich im Kopf habe. Einmal Social Media, wie das quasi beeinflussen wird. Und zweitens so Geschichtlichkeit. Also wer kann mir dann irgendwie in einem Jahr noch sagen, ohne es jetzt so super negativ zu sehen, aber natürlich ist das auch eine Gefahr dabei, so was jetzt Trump oder Merkel oder irgendwer wirklich gesagt hat. Wenn du dann sagst, naja, aber hier sind irgendwie Videos, wo sie das und das gesagt hat.
Ja.
Was ist jetzt eigentlich die wirkliche Wahrheit und ob dann dieses Konzept von Wahrheit und Fakten noch mehr verwässert wird, weil, da haben wir schon drüber gesprochen, ist die Wahrheit dann nicht einfach das, was die meisten Leute glauben, egal was passiert ist. So, wenn jetzt Merkel nie gesagt hat, wir schaffen das und die sagen dann, dann gibt es Videos, wo sie sagt, wir raffen das und dann ist, also dann ändert das einfach was, wenn alle Leute glauben, ja, das war doch die Wahrheit. Und das fand ich spannend. Und zweiter Punkt, dann kannst du auch vielleicht deine Perspektive mit dem Social Media auch mir geben. Dass ich dann so dachte, ob das so eine potenzielle Content-Explosion geben kann. Also was man vielleicht schon mal so ein bisschen bei Musik befürchtet hat, was noch so ein bisschen ausgeblieben ist, habe ich das Gefühl. Wo man immer dachte, oh, es wird jetzt Spotify wird bald nur noch AI-Songs haben und keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie nicht ganz so zumindest. Ob es dann irgendwie noch relevant ist, wenn du jetzt wirklich so weit bist, Produktplatzierung auch authentisch sozusagen darstellen zu lassen, ob dann wirklich der Charakter dahinter, was wir immer gesagt haben, noch so wichtig ist. Oder ob es beim Durchscrollen nicht einfach eh irgendeine Werbung ist und es ist einfach total viel günstiger, das einfach mit einem Video generieren zu lassen. Und es ist dann auch so ein bisschen egal, wenn du dann ein paar weniger Leute erreichst, weil du kannst einfach so viel Werbung rausscheißen. Und die Leute kriegen es irgendwie in den Kopf, so wenn du es catchy machst. Und du hast halt einfach 20 Iterationen davon, weil es kostet nichts, auf geht's so. Das war so ein bisschen das, was ich da noch dranhängen sehen habe. Viele Themen, so.
Okay. Ja, das ist, ich finde, das ist ganz gut auch so beschreibt, was jetzt gerade so das Ganze schwierig macht, in der, wenn du versuchst, irgendwie nachzuvollziehen, was passiert gerade, weil es, ne, es hat so viele Implikationen auf so viele Bereiche und dann passiert es so schnell und man fragt sich, okay, wo fange ich an? Also zum Beispiel, was eine Debatte, die jetzt so aufkam im Arbeitskontext, war halt, okay, welches Modell ist jetzt gerade das Beste? Und dann, ne, da hast du immer diese gleichen, wie soll ich sagen, das gleiche Spiel. So auf einmal kommt dann Google und sagt, hier ist unser neues Gemini 2.5 Pro, was auch immer. Und alle sagen, hey, entwicklertechnisch so voll geil, wir nutzen jetzt nur noch das. Dann kommt ein Tag später, kommt dann Claude mit Opus, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, 4.0 irgendwas. Und alle so, okay, geil, so nehmen wir das. Mhm. Dann kommt der eine Tweet, der sagt, oh, aber Claude hat jetzt angefangen, irgendwie seine eigenen Nutzer zu erpressen, gesagt. Also so catchy, weiß ich nicht, halb, also keine Ahnung, was stimmt oder nicht, aber ne?
Ja.
Und ich glaube, mein aktuelles Gefühl ist einfach, dass ne, wir beobachten das und sagen, oh, es wird ja quasi, wir kommen an den Punkt, wo wir Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander unterscheiden können. Und quasi, wir kommen an den Punkt, wo die Masse so groß wird, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, so worauf hört man eigentlich. Ne, höre ich auf den Influencer, höre ich auf die Brand, also auf die Brandwerbung, höre ich einfach auf irgendein AI-generiertes Ding, wo ich nicht mehr weiß, dass AI-generiert ist. Und ich glaube, wir sind schon über den Punkt hinaus. Ich glaube, wir sind schon längst über den Punkt hinaus, wo oder vielleicht war es auch nie anders, dass irgendwie Wahrheit und Nicht-Wahrheit irgendwie. Hm. Ich glaube, es gibt ja so bestimmte, wie soll ich sagen, sehr starre und, wie soll ich sagen, also es gibt ja diesen Strang der Wissensschaffung quasi über die Wissenschaft an sich, also mit Studien und so weiter und so. Und da, glaube ich, kannst du schon hingehen und sagen, ja gut, ist das jetzt irgendwie, ist das die beste Erklärung, ist das gut, ist es wahr, was auch immer. Aber ich glaube, in diesem ganzen sozialen Kontext, so wie wir quasi über also ein soziales Geflecht reden, wo wir auch gar nicht wissen, also es gibt ja keine richtig und falsch, sondern, ne, also können wir jetzt über Sozialwissenschaften reden, selbst über Wirtschaft wird ja viel diskutiert aktuell, auch da gibt es keine faktische Wahrheit, weil es so komplex ist, dass man einfach sagen kann, ja gut, ich habe das beobachtet jetzt gerade und ich glaube, das hängt irgendwie miteinander zusammen, aber, und ich glaube, gerade diesen ganzen Social-Bereich, also unsere Medienlandschaft per se, auch die Printmedien, also egal, was immer du nimmst, ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, wo man sagen kann, ich bin mir sicher, dass das wahr ist. Es ist klar, punktuell kannst du es vielleicht auch sagen, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kannst du nichts anderes tun, als dich auf so ein bisschen die Masse zu verlassen, die dann im individuellen Kontext über deine Bubble ist. Und wenn deine Bubble quasi komplett off ist, bist du auch im Grad einfach nicht bist du auch off. Und ich weiß halt nicht, ob es das schlechter macht oder besser macht. Also wenn wir jetzt quasi eine Art Explosion von Content nehmen. Ich glaube, jetzt ist es schon so, jeden Tag gibt es Milliarden von neuen Content-Pieces. So. Und ob es jetzt 3 Milliarden, 5 Milliarden, 17 Milliarden sind, ich glaube, was halt nicht weiter wächst, ist deine Aufmerksamkeitszeit. Mhm. Also du kannst halt nur einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit halt in Medien reinstecken und das wächst halt nicht. Das heißt, wenn es diese Content-Explosion gibt, dann ist halt immer noch die Frage, naja, wie viel von dem Content kommt denn auch an die Menschen ran? Und was ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass der Anspruch einfach für alle kollektiv größer wird. Also das so nach dem Motto, wenn du Menschen überhaupt noch erreichen willst, dann musst du richtig gut sein oder richtig unterhaltsam sein oder richtig personalisiert und gut und unterhaltsam sein. Und ich glaube, dass das halt eher so ein Thema wird, dass wir halt irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, naja, Werbung und Nicht-Werbung ist eins. Weil der Anspruch so groß geworden ist, weil es so viel davon gibt. Es gibt so viele Produkte, die du kaufen kannst, es gibt so viele Influencer, es gibt so viele Brands und so weiter. Du sagst, wenn du überhaupt noch Werbung siehst, dann kannst du es von Content gar nicht unterscheiden. Weil es so gut ist. Also so im Sinne von, das ist so informativ, so hilfreich für dich, dass du einfach sagst, ja, wow, cool, genau das habe ich jetzt gebraucht, danke. Ich glaube, das ist so das, was ich sehe.
Ja, da kommt mir als erstes Beispiel, wenn du das so sagst, so ein bisschen in den Kopf, hier die ganzen Apple-TV-Serien, die Apple-TV-Plus-Sache und so ein bisschen, ne? Da hat ja, ne, die haben ja quasi ihre Serien gelauncht und du siehst halt überall, na klar, die Produktplatzierung von Apple selbst, das ist halt irgendwie schon so ein bisschen auffällig, ne? Da hat ein MacBook, das ja aufklappt, die hat halt ein iPhone und so. Das fällt sonst bei Serien nicht so auf, weil die wahrscheinlich entweder sich Mühe geben, es zu debranden, dass selbst wenn du auf den Handybildschirm guckst, manchmal so denkst, ja, dieses Betriebssystem gibt's halt nicht, so irgendwie Quatsch. So, was auch ein bisschen komisch ist manchmal. Aber wo man dann sagen könnte, ja, auch vielleicht lohnt sich dieser Apple TV Plus sozusagen, also das Geld, das hier darüber reinkommt, lohnt sich nicht, aber dieses Unterbewusste, eigentlich ist es eine, wenn man böse sein möchte, eine große Werbeserie, die ich da quasi gerade gucke, weil ich die ganze Zeit auch mit Produkten quasi zugeballert werde. Also, ja, was glaube ich keinen wundern kann, dass sich das darüber dann vielleicht im Zweifel auch wieder lohnt. Und da könnte man sagen, ne, da ist irgendwie die Qualität so, also würde ich jetzt sagen, bei den meisten Serien so hoch, dass du dann ignorierst oder akzeptierst, dass es vielleicht sogar eigentlich eher eine Werbeserie ist, weil das halt einfach nicht im Vordergrund steht, sondern das ist halt irgendwie dabei. Und dadurch, dass das der Content gut ist, akzeptierst du das einfach. Ne? Das passt, finde ich, ganz gut zu dem, was du gesagt hast.
Ja, ja, und ich erwische mich halt selber gerade dabei, ne? So in so Alltagssituationen, wie ich dann doch irgendwie AI-Assistenten dann vermehrt irgendwie nutze, weil ich jetzt an einen Punkt gekommen bin, wo ich merke, boah, darüber nachzudenken wäre jetzt echt anstrengend. Praktisch das Beispiel, ich muss letztens, habe ich eine Lampe angeschlossen, so eine Deckenlampe. Und das sind so Sachen wie die Beschriftung von einem Brief. Das sind Informationen, die speichere ich nicht. Jedes Mal, wenn ich einen Brief schreibe,
was kommt oben links, einmal, was kommt unten rechts.
Genau, ich merke mir das nicht. Ich weiß es, aber ich müsste 5 Sekunden drüber nachdenken, dann würde ich sagen, ah, ich glaube, oben links komme ich und dann unten rechts, wo ich es hinschicke. Ja. Vielleicht auch falsch. Und bei Lampen ist es ähnlich. Du hast immer so 3 Kabel und denkst, ah, in der Wohnung war das eine Kabel blau, das andere braun, das andere gelb, aber in der Wohnung ist es irgendwie andersrum, da ist ein rotes dabei, so welches nochmal welches. Bild gemacht, so, was kommt wohin? Ja, ne, kurze Erklärung, bla bla. Ich so, ja, okay, kurz runtergescrollt, Fazit, das Blau kommt ins Blau, das Gelb kommt in da. Okay, cool. Oder, genau so, letztens habe ich so related zu Bitcoin irgendwie überlegt, ja, okay, wenn ich jetzt hier, also wenn ich jetzt irgendeine Company habe, die macht halt eine Bitcoin-Strategie und die kauft das jetzt als Asset, so, was sind so die Bewertungsmethoden, die du ansetzen kannst, um zu sagen, ne, was ist quasi, wie viel Bitcoin hält die Company und was wäre eine adäquate Bewertung oder basiert auf welchen Annahmen. So. Ich bin in der Lage, mich hinzusetzen, das alles für mich zu strukturieren. Aber ich kann auch einfach kurz einen Prompt schreiben und dann kriege ich das halt so. Ne? Und dann kann ich dann drüber nachdenken auf der Basis, was halt viel schneller ist. Und ich glaube halt, jetzt weitergedacht, ne, also kurzen Info-Bit und dann der Gedanke. Zum Beispiel hat jetzt auch OpenAI die Company gekauft von dem Hauptdesigner von Apple, der jetzt aber vor ein paar Jahren Apple verlassen hat. Der halt iPhone, iPad und diese ganzen, also eigentlich alle coolen Produkte gemacht hat oder mitgemacht hat. Ja. Und der hatte eine Hardware-Company gemacht für AI. So, was auch immer das bedeutet, keiner weiß, wie die Produkte aussehen, keiner weiß, aber OpenAI hat das Ding für 6 Milliarden oder so gekauft. So, das heißt, da gibt es jetzt wieder diesen Versuch quasi zu sagen, gut, wie können wir das in unser Alltag anders integrieren. Aber wenn ich mir vorstelle, dass quasi Teil meines Alltags halt jetzt nicht mehr die Google-Suchmaschine ist, sondern irgendein AI-Assistent, der halt vieles über mich weiß, weil ich halt alles mögliche frage. So nach dem Motto, oh, ich habe einen komischen Pickel auf dem Rücken, so muss ich mir Sorgen machen. Hier ist ein Foto. Hey, wie schließt eine Lampe an? Hey, ich suche einen DJ für eine Hochzeit. Also was auch immer die Dinge sind.
Kann ich meine Pflanzen retten?
Ja, so. Genau. Ne? Habe ich letztens auch gemacht, so Salbei fotografiert. Ich so, ey, warum ist das gelb? Ja, das und das und das. Okay, danke. So. Aber das Ding weiß echt viel über mich, weil ich halt keine Hemmungen habe, das Ding alles möglich zu fragen, was so mein Leben betrifft. Das heißt, wenn du das jetzt dann überlegst, so, was war eigentlich warum war Google immer und Facebook, warum waren die immer so stark oder warum sind die so stark in Werbung? Ja, weil die halt am meisten über dich wissen.
Und targeted, ne, quasi, ja.
Genau, und jetzt das weiter gedacht ist, okay, deswegen glaube ich ja, dass Werbung irgendwann gar nicht mehr so richtig viel Werbung ist, weil im Grunde genommen, wenn mein AI-Assistent sagt, hey, guck mal, dein Salbei, wenn du jetzt dieses Produkt hier da drauf schmierst, hier ist noch vielleicht eine Alternative, die du zu Hause herstellen kannst, oder du kannst auch das Ding bestellen, das wird es, glaube ich, voll tun, und ich habe geguckt, das müsste dein Budget passen, so, willst du es bestellen?
Bitte immer 3 Angebote machen, so wie bei der Stadt.
Ja, dann bist du das Problem los, ne, so, soll ich es dir kaufen? Ja, okay, mach halt, ne, und das wäre halt Werbung, super targeted, super relevant, und würde ich sagen, es ist Werbung? Nee, ich würde eher sagen, danke für den hilfreichen Tipp, und ich muss dafür was kaufen, aber im Grunde genommen kannst du auch sagen, das ist ja beworben. So wie wenn ein Freund dir sagt, hey, ne, guck diesen Film so auf Apple TV. Da sagst du auch, ist das Werbung? Nee, aber eigentlich wurde mir Apple TV empfohlen. Ich mache jetzt doch die Subscription für einen Monat nochmal. Und ich glaube, dass Werbung halt in diese Richtung gehen kann, plötzlich. Mhm. Wo halt auch Facebook und Google irgendwann am Limit waren und gesagt haben, ich kann dich gar nicht so gut targeten, weil ich weiß nicht genug über dich. Ich rate ja eigentlich immer noch ein bisschen rum. Und dann kriegst du Trade Republic Werbung, obwohl du so ein Gunnebus bist die ganze Zeit. Und solche Konstellationen kommen halt bei rum.
Ja. Ja, das Spannende wäre dann, glaube ich, gerade, was an dem Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, was du gesagt hast, wie dann sozusagen ausgewählt wird, welches Produkt dir vorgeschlagen wird. Weil dann sagen wir, angenommen, dass die Lösung wäre Magnesium in die Erde. So.
Ja,
und dann ist die Frage dann, welches Magnesiumpulver wird dir vorgeschlagen? So, und das ist, glaube ich, dann wieder das Spannende, wo man wieder sagen kann, ja, das ist dann eben dieser Werbungsaspekt, welche Company wird dann quasi genutzt? Ist es dann so völlig unbiased und die KI nutzt einfach das, was sie irgendwie findet und dann ist es irgendwie dann doch irgendwie Top-Google-Search oder whatever für Parameter oder ist es dann doch irgendwie so ein bisschen behind the scenes, hey, wenn unsere KI kann dich so ein bisschen eher pushen, wenn du uns ein bisschen mehr Geld gibst und dann sind es dann doch irgendwie so Werbeverträge, die dann hinter dem Vorhang so ein bisschen sind.
Ich glaube, das wird halt das Dilemma sein, so was Google und auch Facebook oder auch, also alle AI-Anbieter für sich selbst dann irgendwie lösen müssen, ist halt, wie sehr lässt du dich halt auf dieses Spiel ein? Also auf der einen Seite kannst du halt sagen, naja, wir sind halt, wie soll ich sagen, wir sind halt unabhängig, in Anführungszeichen, und wir suchen uns die Produkte raus, die halt passen. Aber dann musst du dich irgendwie musst du dich finanzieren können über XYZ. Also da musst du halt sagen können, ja gut, damit diese AI halt funktioniert, dann musst du dich halt irgendwie, musst du halt 30 Euro im Monat zahlen oder 100 Euro oder 300 Euro im Monat, was auch immer. Versus dann halt zum Beispiel der, der sagt, hey, bei mir gibt es das for free, aber die Produkte, die wir dir empfehlen oder was auch immer, die sind halt dann im Bieterverfahren.
Von Amazon oder was auch immer.
Oder man könnte auch sagen, oder du machst halt diesen Move und sagst halt, hey, ich bin deine KI und ich empfehle dir 3 Produkte. Davon ist so das erste Werbung und die anderen 2 empfehle ich dir so. Und ich glaube, es wird alle Varianten geben und da kann ich mir vorstellen, dass halt, das ist halt immer wieder das Witzige, am Ende nutzen wir doch TikTok und Instagram, was halt free ist, so, und keiner kauft YouTube Premium, weil, ne?
Ja.
Und oft wird es ja auch nicht so relevant, also oft ist es ja auch so, ist ja okay, das Beworbene zu kaufen, worauf optimiert man eigentlich?
Für mich als Endkunde zumindest so, ne? Also das ist mir im Zweifel dann wirklich so ein bisschen ja egal. Also klar, es gibt so eine Metaebene in mir, die dann sagt, ja, aber eigentlich ist es nicht so geil, wenn du so Sklave von diesem Produkt sozusagen dann bist und so. Aber genauso ist da was in mir, das sagt, ey, ich find's geil, wenn ich einfach mittlerweile weiß, welche Hosen mir passen. Ich weiß, bei der Marke passt mir diese Hose einfach perfekt und ich will einfach immer nur diese Hosen tragen. Also nerv mich nicht mit anderen Sachen so. Ich will einfach nur das haben. Also das heißt, man ist da irgendwie so zwiegespalten, ja eh in sich so manchmal so ein bisschen, dass man keinen Bock hat, da so abhängig zu sein, aber gleichzeitig will man auch abhängig sein, so. Das ist so dieses, möchten sie Targeted Ads haben, ja oder nein? In meinem Kopf ist immer so, nein, ich will nicht, dass sie das macht, aber gleichzeitig ist so, ja, aber ich will ja auch nicht das 100. Mal Potenzmittelwerbung haben, sondern gib mir halt irgendwie wirklich, keine Ahnung, hier der neue Laufschuh oder whatever, irgendwie so ein bisschen interessanter vielleicht dann wenigstens. Ich glaube, da sind so zwei Herzen so ein bisschen in der Brust. Aber am Ende gehen wir halt auch irgendwie dann in Rewe und man, klar, hat man manchmal so Tage, wo man denkt, ah, jetzt gucke ich mal auch unten im Regal und keine Ahnung was, aber die Zeit nehme ich mir dann doch selten und sage dann, ja, okay, das kenne ich, ja, okay, da, und selbst wenn das Angebotsschild daneben ist, bevor ich dann das Neue ausprobiere, was dann vielleicht gar nicht so geil ist, nehme ich dann doch das Teurere, was ich kenne und so, ne, und ich glaube, so ehrlich muss man dann im Zweifel manchmal zu sich sein. Das Schöne ist halt, wir haben halt die Wahl und ich glaube, das ist halt immer das, wo es dann im Zweifel diesen negativen Touch kriegen kann, wenn du dann auf einmal das Gefühl hast, nein, du hast die Wahl gar nicht mehr, weil ich kann, selbst wenn ich will, gar nicht mehr an die anderen Produkte quasi kommen, sobald, wenn du an die KI sagst, ja, schön, dass du mir dieses Produkt vorstellst, zeig mir bitte 3 Alternativen. Und die dann sagen, ja, es gibt keine Alternativen, Zwinker, Zwonker. Dann ist man so, ja, okay, dann ist irgendwie blöd, aber wenn du halt sagen kannst, ja, cool, danke für diese Empfehlung, von welchen Marken gibt es irgendwie noch, dann ist ja eigentlich irgendwie fein, weil dann ist es nichts anderes als wenn du in den Supermarkt gehst oder jetzt irgendwie Target-Ads auf Amazon, die kauften auch und so, dann sind wir ja genau in diesem Loop, in dem wir eh sind.
Ich glaube, das, was halt, was viele nicht sehen, was aber was Positives ist, wenn eben dieser ganze, also wie ich sagen, wenn jetzt auf einmal so eine Explosion stattfindet, egal ob es Content ist oder Produkte oder irgendwas, der Grad der Transparenz muss halt hochgehen, weil du musst ja gesehen werden. Also wenn es halt, also wenn man, also sagen wir, es gibt 70.000 Anbieter für Sneaker. So. Denn klar gibt es die Hauptbrands, die man halt so kennt, und die haben halt diesen Luxus, dass man die halt kennt und dass die Leute halt dieses Vertrauen schon mal haben. Und die alle anderen kämpfen quasi um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Und in der Regel musst du dann halt auch irgendwas tun, damit du irgendwie rausstichst. Du musst irgendwie auffallen, du musst aber auch irgendwie transparent sein, du musst irgendwie gesehen werden, du musst halt Leute dazu bringen, dass sie deine Produkte auch vielleicht reviewen und ne, dass diese ganze Hin und Her von wegen so, hey, kannst du eine Review da lassen, kannst du eine Bewertung hier machen und so weiter. Das hat ja auf der einen Seite was Positives, weil halt die Leute halt mehr über die tatsächlichen Produkteigenschaften sprechen plötzlich und nicht nur über, naja, ich find's cool, sondern die schreiben ja mittlerweile so voll die Texte und Videos und so weiter. Und das ist ja nur entstanden, weil eben dieser Konkurrenzkampf so groß wird und jeder muss irgendwie signalisieren, guck mal, ich habe 4 Sterne, ich habe 5 Sterne. Und gleichzeitig hast du natürlich immer wieder die sagen, hey, ich dribble das System und kauf mir die Dinger und, ne, und fake die Teile. Und ich glaube, das wird so, wahrscheinlich gibt es eine neue Welle von wegen so, okay, was ist jetzt der Punkt? Also wann entscheidet KI quasi, ob mein Produkt gut ist? Und auf einmal heißt es, ja, die KI guckt in Reddit, in das Forum, guckt sich das an und so weiter. Und dann versuchst du halt an allen Stellen, wo du weißt, dass die KI guckt, quasi das System zu gamen. Auf der anderen Seite wird es auch relevant, das eben zu tun. Und du musst halt transparenter werden über deine Produkte und so weiter. Und ich glaube, das wird einfach nochmal auf eine neue Ebene kommen, wo man sagt, hey, ja klar, es gibt einfach viel mehr Informationen und es reicht halt nicht nur eine Bedienungsanleitung hochzuladen, sondern du musst jetzt im Zweifel auch 15 Videos machen, wie du das Produkt demonstrierst, damit die KI checkt, ob das eben genau das Richtige ist für den Kunden. Und ich glaube, das ist was Positives und ja, es wird auch wieder die geben, die halt dann auf irgendeinen Quatsch halt produzieren. Die sagen, hier sind 15 Videos von KI für KI und nichts davon ist wahr.
Ja. Ja, absolut. Ich fand das noch spannend, weil du jetzt eben auch über das Verhältnis von wegen, die KI weiß eigentlich alles über mich, so ein bisschen gesprochen hast. Was witzig war, es gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob es auch bei Twitter ein Thema war, aber bei Reddit war es gerade so der Trend quasi, dass die Leute quasi jetzt in dem Fall ChatGPT gefragt haben, so, ey, rate mich mal, wie gut ist der Umgang von mir mit dir und so. Und dann gab es jetzt immer so die Posts, wo dann so ChatGPT den Leuten so ausspuckt, naja, also von 100 Punkten hast du irgendwie 75, weil du sagst irgendwie immer Bitte und Danke, keine Ahnung, bleibst irgendwie beim Thema und schweifst irgendwie nicht ab und zack, zack, zack. Minus 25 Punkte, weil du mich mal KI-Sklave genannt hast. Und so, wo man so dachte, das ist halt irgendwie, ich find's, also klar, es ist einfach witzig, fand's dann irgendwie spannend, weil das ja eben dann doch nochmal transparent macht, ohne jetzt zu sagen, oh, wir müssen im Netz mit KI sein, weil wir wissen nicht, wann sie alles übernimmt und uns alle versklavt, matrixmäßig. Das meine ich gar nicht, sondern eher im Sinne von, ja, aber es ist, also es kann dann doch irgendwann das Update kommen, dass die KI so mit dir umgeht, wie du mit ihr umgegangen bist im Zweifel, weil sie irgendwie persönlicher werden soll und so weiter und so fort. Und da merkt man einfach dieses, was einem, glaube ich, sonst nicht so bewusst ist, wie viel sich gemerkt wird einfach, ne? Weil ich glaube, viele Leute, wie bei Google, die geben halt was ein, die wissen, also, ne, Verlauf löschen ist ein Thema, so, aber dann war es das irgendwie auch. Und so bei der KI hast du halt, glaube ich, nicht dieses einfache Mittel mit lösch mal den Verlauf, sondern weil du auch weißt, sie wird halt besser, wenn sie mehr von dir weiß, sozusagen, wenn du sie sinnvoll nutzen willst. Und genau, und dieses Gespiegelte fand ich irgendwie ganz interessant, weil es irgendwie ganz häufig dann so, ja, so Kleinigkeiten waren, wo man merkt so, ah, du sprichst so mit einem warmen Ton mit mir und so. Also, interesting, dass das so wahrgenommen wird in irgendeiner Form oder halt einfach irgendwas wiedergegeben wird. Ne? Also das ist ja immer die Frage, ist es, wie real ist das oder ist es einfach, die Worte passen aneinander, wenn man Review-Personen eingibt und deswegen sage ich das halt so. Ne? Das weiß man nie.
Ja, das ist super witzig und das ist halt auch das Witzige, dass halt niemand richtig sagen kann, ja, okay, wo geht die Reise hin? Ne? Ich kann immer nur so jetzt gerade sagen, okay, mit den aktuellen Skills, mit den aktuellen Fähigkeiten mache ich dieses damit. Frag mich in der Woche, wenn ich dann endlich mal geguckt habe, was eben die neuen 5 Modelle können, dann denke ich mir, okay, jetzt wird nicht nur Lampen angeschlossen, jetzt wird eine Lampe gebaut, keine Ahnung. oder auch nicht.
Gestern kam auch, weil du es eben erzählt hast, mit der Übernahme von dem Apple-Typen, gab es ein Video, das gepostet wurde in dem Reddit und dann war ich erstmal so, oh, interesting, weil es sah so real aus. Und es ging darum, dass es jetzt ein Device quasi gibt, eine Hardware gibt, sozusagen. So ein kleines viereckiges Ding mit einer Kamera dran, kannst du überall hinstellen und alle hatten wie beige an. Alles war so sehr clean und war so, ja, wir wollen eher im Hintergrund sein, also dieses Device, ne, wir wollen nicht im Vordergrund sein, sondern wir begleiten dich und so weiter und so fort. Also es war, ich habe es erst durch die Kommentare gecheckt, dass es nicht real war, sozusagen. Ne? Und das war alles halt eben dann auch mit diesem VO3 oder wie auch immer quasi erstellt, wo ich dann auch dachte, ach krass, und wahrscheinlich war das genau in dem Zuge, nach dem Motto, Apple-Typ wird gekauft, also diese Company wird gekauft, das wäre ein potenzielles Produkt irgendwie ne? Fand ich ganz spannend und bin ich immer noch gespannt, ob und wann da mal was kommen wird, was irgendwie sinnvoll ist, weil wir haben schon über Rabbit gesprochen, über, wie hieß das andere, Humane, nee, Humane war es genau, nicht, genau. Doch, war Humane und so, ne, und irgendwie sind das alles dann doch noch Rohrkrepierer, obwohl die Prämisse dahinter ja total viel Spannendes irgendwie birgt, dieses, warum muss es weiterhin das Touch-Device sein und so, ne, gerade für so Kleinigkeiten wie, wäre ja smart, wenn du so einen Pin an deiner Klamotten hast, der sieht, während du die Lampe anbringst, dass da Kabel sind und sagt es dir direkt, ach ja, denk dran, hier rot und rot und blau und grün und so.
Ja,
aber ich irgendwie habe ich auch dann das Gefühl wieder, wenn man so im Alltag eben, was ja gerade, ich finde, gerade sieht man so schön, wie gut KI oft auch ist, im Everyday Use, dass wenn du bei Google was eingibst, kommt jetzt ja oben immer die Gemini-Zusammenfassung, die Gemini-Antwort. Und da merke ich das, ich würde sagen, in 5 von 10 Antworten, wenn ich in der Schule mal schnell am PC irgendwas google, weil ein Schüler irgendwas gefragt hat und wir gucken irgendwie gemeinsam mal, was da abgeht. Ich würde sagen, in 5 von 10 Fällen steht da mindestens 2 Sätze auch Quatsch ganz oben, wo man immer denkt, das ist so wie, also da ist mir dann manchmal doch lieber der Wikipedia-Kasten oben rechts, der irgendwie gereviewt ist, wo man weiß, ja, okay, das ist zumindest eine oberflächliche Antwort, aber es ist eine Antwort. Anstatt wenn jetzt Schüler sich angewöhnen, Menschen sich angewöhnen, ich gebe es bei Google ein und lese die ersten 2 Gemini-Punkte und sag so, siehst du, hier, so ist es doch irgendwie.
Ja.
Da habe ich immer das Gefühl, ja, es ist aber einfach immer auch noch nicht für Low Effort total gut. Ich glaube, wenn Leute super Prompt-Kinks sind und so weiter, dann, ne, wie bei dir vielleicht auf der Arbeit, die Entwickler so, dann kannst du da ganz viel Cooles rausholen. Aber dieses, ich bin eigentlich faul und will nur mit 3 Worten eine Lösung für mein komplexes Problem haben, dann ist es einfach noch so ein bisschen trügerisch und tückisch, wenn man so in die Falle geht, in die AI-Falle.
Ja, ich glaube, das ist es genau der Unterschied auch zwischen den Anwendungsbereichen von, es gibt eine klare Lösung, so wie du programmierst etwas, du hast ein Mathe-Problem, du willst eine Formel in Physik irgendwie rechnen und du weißt, okay, es gibt eine klare richtig oder falsch Aussagen so dahinter. Versus, ich gucke halt, warum die Blätter gelb und dann kommen halt 5 Antworten, die könnten alle richtig sein, aber so richtig weiß es niemand. Und das ist halt, du merkst halt, okay, das ist halt nochmal so halb so wild. Und dann, wenn du aber irgendwas anderes fragst, was in so einem sozialen Kontext geht, also wirtschaftlichen Kontext, wo du halt merkst, okay, da wird halt wild irgendwie irgendwas aneinander geklatscht. Und ich glaube, wenn du jetzt im Kontext, weiß ich, vielleicht so Pädagogik oder so irgendwas guckst, dann so, okay.
Naja.
Whatever. Ja. So, und ich glaube, das ist nochmal der Riesenunterschied. Je nachdem, wie du es nutzt, bist du heute schon an dem Punkt, wo du sagst, das ist voll geil, das ist voll gut. Oder, das ist halt, es gibt dir halt irgendwas raus. Und wenn du es nicht selber weißt, dann hast du ein Problem. So.
Ja. Ja, das finde ich ganz interessant. Also, um da so ein bisschen langsam die Kurve zu kriegen. In Schule ist das jetzt gerade Riesenthema. Nicht im Sinne von im Unterricht und KI ist irgendwie blöd und sonst irgendwas, sondern im Sinne von Cheaten. Also, dass immer mehr perfekt geschriebene Klausuren auftauchen quasi. Und das finde ich so spannend, weil, also, bei mir ist das noch nicht vorgekommen. Also, nicht, weil ich so tolle Aufsicht führe, sondern auch, wenn ich nicht Aufsicht geführt habe, ich habe noch keine Klausur sozusagen so gelesen, weil ich das so spannend finde. Dann hast du jemanden, der vorher irgendwie 3 Minus steht und auf einmal schreibt der so 1 Plus mit so einer geilen Klausur. Und das klingt immer so wie ein Märchen, aber diese Beispiele werden immer mehr gerade. Also, dass verschiedenste Kolleginnen und Kollegen halt sagen, an beiden Schulen, wo ich bin, so, yo. Und jetzt gibt es quasi so ein bisschen neue Richtlinien auch in den Schulen, selbst in der Mittelstufe werden jetzt schon diese Ranzen, also wie die Abiturvorgaben bei uns damals, ne? Weißt du, Ranzen nach vorne, Handys nach vorne und so weiter. Man könnte jetzt sagen, jetzt erst, ist das nicht eigentlich was man hätte früher machen können, vielleicht auch. Aber da frage ich mich immer, wie gut da Schülerinnen und Schüler mittlerweile scheinbar drin sind, oder, das ist dann so ein bisschen meine Vermutung, wie schlecht Aufsichten quasi sind, weil das allein der Prozess zu sagen, ich habe jetzt hier eine Klausur, ich muss die irgendwie abfotografieren, ich muss den das muss den das erstmal bearbeiten lassen und muss dann quasi von meinem kleinen Handybildschirm irgendwie 8 Seiten abschreiben. Also wie geht das? Also da bin ich wirklich, und dann werden Schülerinnen und Schüler sich wieder denken, ja, du Idiot, das machen wir schon seit Jahren so und so. Und dann gibt es irgendwie dann so Berichte von anderen Schulen, dass Leute dann mittlerweile so eine Kamera im Knopfloch haben, die quasi die Klausur so mitlesen und die dann über den Kopfhörer quasi das direkt so reingespielt, ja, wo ich mir denke, das würde mir doch auffallen. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht checke. Ja. Aber wahrscheinlich ist es absolute Selbstüberschätzung. Oder auch nicht, man weiß es nicht.
Ja, ich meine, ist spannend, ich keine Ahnung, aber ich glaube, da zeigt halt so, wie die Möglichkeiten der Kreativität auch boosten bei den Kids, ne? Wo du einfach merkst, okay, früher war es so, ja, der Spicker in Mäppchen so noch versteckt und so, die Tarnstrategien, jetzt ist es so, okay, wie kriege ich Informationen von A nach B oder so, die niemandem auffällt. Das wird wahrscheinlich so eine Explosion jetzt an kreativen Maßnahmen, die da jetzt kommt.
Absolut. Und,
ich bin gespannt, wo der Punkt da kommt, wo man sagt, okay, Leute, wir können es nicht mehr verhindern. So, es passiert jetzt selbst, also was ist jetzt unser Plan B? Was machen wir denn mit Schule jetzt gerade noch? Ja. Oder sagen wir, jetzt gibt es KI-Klausuren, wo gesagt wird, ja, wie du deinen Taschenrechner oder vielleicht deinen Duden mitnehmen kannst, die Klausur, kannst jetzt dein ChatGPT mitnehmen und die Klausur ist hardcore schwer oder so, keine Ahnung. Aber gibt es das überhaupt noch in dem Kontext? Oder kann selbst ChatGPT jetzt schon alles lösen?
Fragezeichen. Ja. Das ist ja ganz spannend, wie gerade viele Schulen quasi Facharbeiten kippen. Also Facharbeiten wird es nicht mehr geben, sozusagen, weil es einfach wenig Sinn macht in dem Kontext. Sorry, ich muss. Aber im gleichen Kontext.
Gesundheit.
So, hier in NRW, das fünfte Abiturfach kommt, was ja im Prinzip die Facharbeit als Abiturthema ist, sozusagen. Also den Vortrag, habe ich dir schon mal irgendwann erzählt, der aber auch vorher vorbereitet wird und so weiter, wo man auch sagen kann, naja, irgendwie schaffen wir Facharbeiten ab, weil wir sagen, es macht irgendwie keinen Sinn mehr. Wir kriegen dieses Klausurformat nicht so getuned, dass es sich richtig lohnt, gerade in der jetzigen Zeit. Und jetzt bauen wir quasi ein neues Abiturfach, was aber die gleichen Probleme mit sich bringt oder auch Chancen. Ne? Da haben wir schon drüber gesprochen, keine Ahnung, wie es jetzt am Ende sein wird. Ich bin gespannt. Manche Schulen also hier so gerade der Norden, ist es ja häufig so, also der Norden Europas, ist ja immer so bei Bildung, wird zumindest immer als Vorreiter gesehen. Die machen, da ist es ganz viel in die Richtung, Handys, wenn du in die Schule kommst, werden eingeschlossen sozusagen. Also einfach so, nicht im Sinne von, wir wollen knechten und kontrollieren, sondern im Sinne von, okay, irgendwie habt ihr 100 Jahre Bildschirmzeit und die Schule ist dann eben nochmal ein Raum, wo man euch da so ein bisschen, wo man euch andere Skills beibringt und macht irgendwie keinen großen Sinn. Bin ich gespannt, in welche Richtung es so gehen wird in Schule, ne? Weil es kann so beide Richtungen geben. Entweder komplette Offenheit und wir sagen, ey, das ist die neue Welt und wir müssen eher lernen, damit umzugehen, Klausurformate ändern, wenn wir halt alt sind, also unsere Klausurformate veraltet sind, müssen wir die upgraden. Oder man sagt, nee, es gibt aber, also wir wollen uns diese Grundbasics, müssen wir irgendwie analog beibringen oder wollen wir analog beibringen. Dieses ganze Digitale, das lernen die eh schon nebenbei zu Hause sozusagen. Das ist ja das, was ich den Schülern auch immer sage, wenn es um Steuererklärung geht und dieses klassische Beispiel, ne? Ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung macht, aber kann Hoch- und Tiefpunkte berechnen.
Das sollte ich, also.
Das hätte ich das ja, und wenn guckst du dir ein YouTube-Video an oder kaufst dir Wieso für 20 Euro und dann kannst du irgendwie auch easy machen. Ja, genau. Oder Taxfix oder keine Ahnung. Genau, und ich glaube, diese Entscheidung muss man halt irgendwie immer ein bisschen treffen. Ich glaube, das Problem sind dann oft so ein bisschen diese Mittelwege. Die sind dann so ein bisschen unbefriedigend für viele Parteien. Ja, aber ich bin selber da jetzt nicht mit mir einig, was ich jetzt da so präferieren würde. Keine Ahnung.
Irgendwie ich glaube, das ist spannend. Es ist halt spannend, wenn du halt einfach so ein Feld hast, wo du gar keine Idee hast. Das ist ähnlich wie mit witzigerweise, wie als würdest du Werbung bei Facebook schalten. Du hast so ein Grundgefühl, aber du weißt es nicht. Das heißt, deine Antwort ist in so Fällen, na, stell halt 100 Varianten und lass die mal laufen. Mhm. Und dann guckst, welche am besten funktioniert. Und das ist oft halt die Antwort auf auf Themen, wo man einfach eine schlechte Vorhersagbarkeit hat. Also ich kann dir einfach nicht sagen, was das Ergebnis sein wird. Es könnte sein, dass das skandinavische Modell mit einschließen das beste Ergebnis ist. Es könnte aber auch sein, dass das beste Ergebnis kommt, wenn du sagst, hier ist dein AI-Device und du quasi gehst deinen Bildungsweg komplett mit den Dingen in Symbiose und vor Tag 1. So die beiden Extreme. Oder irgendwas dazwischen, keine Ahnung. Und normalerweise würde, ne, wenn man jetzt sagen würde, man macht jetzt ein Experiment, man will einfach, also es geht gar nicht darum, also man sagt einfach, uns sind die Menschen jetzt gerade egal, wir sind jetzt einfach, uns geht es nicht darum zu sagen, wir möchten quasi in der breiten Masse alle Menschen glücklich machen, sondern uns geht es darum, schnell herauszufinden, was ist das beste Modell. Würde man sagen, naja, jede Schule entscheidet für sich selber und in 5 Jahren gucken wir mal. So. Oder so.
Und selbst da hättest du diesen Faktor mit, Einzugsgebiet, Schule, ja, klar, Schüler klar. individuell und so weiter. Selbst da wäre es nochmal auch wieder schwierig, ne, irgendwie so richtig verlässliche Ergebnisse
rauszuziehen. Genau, und das Ergebnis wird ja auch nicht, das, also ich glaube, man darf da auch nicht drauf gucken im Sinne von, okay, wie können wir für die meisten Menschen das, also wie soll ich sagen, was wird, also man kann, muss das Ergebnis offen rangehen und sagen, was ist dabei rumgekommen? Und dann kannst du nachher sagen, okay, du hast zum Beispiel für Menschen mit, weiß ich, bestimmten IQ-Niveaus, was auch immer, oder die ein bestimmtes Modell gefahren haben, die sind von da nach da, haben sich entwickelt, was auch immer. Andere Menschen, die andere, weiß nicht, andere Umstände hatten, hatten halt irgendwie davon nicht profitiert. Also du wirst ja auch kein einheitliches Ergebnis haben im Sinne von alle sind so, sondern du wirst halt sagen können, sehr differenziert, naja, da hat es irgendwie cool funktioniert, da nicht. Und dann gehst du weiter in die Forschung und sagst, okay, warum war das denn so? Was waren die Grundvoraussetzungen und so weiter? Kann man das replizieren? Kann man das auf mehr Leute übertragen oder nicht und so weiter? Aber ich glaube, das wäre so der schnellste Weg, um möglichst viel herauszufinden, was jetzt der, wie soll ich sagen, beste Weg sein kann, wo man dann halt Beste für sich dann jeweils definieren müsste. Was findet man gut, was wird schlecht? Und da bin ich gespannt, ob das irgendwer macht. Also ob jetzt irgendein Land zum Beispiel sagt oder oder je nachdem, wenn es halt, also jetzt in Deutschland, wenn jetzt zum Beispiel sagt, Bayern sagt jetzt, wir sind jetzt voll experimentell, keine Ahnung, passt jetzt nicht so richtig, aber wir machen das jetzt.
Ja,
wir lösen uns komplett vom Bund. So. Wir machen das unser eigenes Ding und wir machen jetzt jede Schule entscheidet für sich selber oder gucken wir mal. Ob da irgendwer sagt, okay, wir gehen diesen Weg, weil wir es eben nicht wissen, oder ob die Leute sagen, nee, weil es eben so schnelllebig ist, machen wir eben den safen Weg und sagen, Handys werden eingeschlossen. Was wäre das safe im Sinne von der Vorhersagbarkeit safe, weil du halt weißt, okay, wir ändern halt möglichst wenig Parameter. Also wird es wahrscheinlich so wie immer oder so wie es früher. So. Also bin ich gespannt, wer da welchen Weg einschlägt.
Ja, bin ich auch absolut gespannt. Ich habe noch ein letztes Thema hier auf meiner Liste für KI, wo wir gerade dabei sind, weil irgendwie vor 3-4 Wochen kam irgendwie ein Statement, eine Stellungnahme, keine Ahnung, irgendwie ein Bericht über dass Psychologinnen und Psychologen sich quasi geäußert haben oder Psychotherapeutinnen und Therapeuten sich geäußert haben, so nach dem Motto ChatGPT als Gefahr, weil man immer wieder mitbekommen, also weil nicht immer wieder mitbekommen, sondern weil es Studien quasi gab, dass Jugendliche sagen, so, das ist mein Therapeut quasi, die KI ist quasi mein Therapeut. Wir haben ja hier auch schon im Podcast darüber gesprochen und da fand ich das so ein bisschen spannend, da war ich nämlich auch wieder zwiegespalten, weil auf der einen Seite habe ich, gerade erlebe ich das in Schule, ja, spannend, ich glaube, kann es gar nicht richtig zuordnen, warum, aber gerade zum Beispiel in der Gesamtschule, wir verlieren da gerade ganz, ganz viele, also um es einzuordnen, so, keine Ahnung, pro Stufe sind da gerade so 10 Schülerinnen und Schüler von 50 Leuten gefühlt betroffen mit entweder so Schulabstinenz, also sie kommen nicht mehr, obwohl sie eigentlich quasi in der Oberstufe sind und theoretisch ja gehen könnten, was anderes machen könnten, aber man erreicht sie nicht so ganz, also wo ich jetzt sagen würde, da hängt irgendwas Psychisches dahinter, so irgendein Grund wird es geben, warum man einfach nicht mehr in die Schule kommt, aber auch nichts anderes sich sucht und so, also ne, da wird irgendwas am Brodeln sein, eine Depression bei Kolleginnen und Kollegen, wie auch bei Schülerinnen und Schülern, Thema, wo ich denke, ja, da kommen Therapeutinnen und Therapeuten einfach nicht hinterher oder sind auch noch eine zu große Hürde, weil da musst du wieder jemanden anrufen oder musst irgendwo hin und so weiter und so fort. So. Deswegen bin ich eigentlich erstmal positiv eingestellt zu sagen, ey, wenn das dir irgendwie hilft, ist es erstmal cool. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht unbedingt bei diesem Statement von den Leuten, von diesen Psychologinnen und Psychologen, sondern denen ging es halt darum, das Klassische, was ich ja manchmal hier im Podcast auch habe, so dieses, es gibt aber diesen einen negativen Aspekt und den betone ich einfach, damit er halt irgendwie im Raum steht. Und wo sie ja gesagt haben, ja, das geht halt im Zweifel nicht weit genug, weil der ist nicht ausgebildet, guess what? Und der verweist im Zweifel nicht an die richtigen Stellen im richtigen Moment. Ja, so, ne, das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, sollte man es trotzdem deswegen verteufeln oder sollte man es sich im Zweifel sogar fördern und sagen, ey, pass auf, wenn ihr merkt, mit Schule geht's dir gerade nicht mehr so gut und irgendwie deinen Freunden gegenüber öffnest du dich irgendwie nicht so richtig, kann das für dich eine Hilfe sein, weil das Jugendliche eben angeben und sagen, ey, mir hilft das, das ist immerhin irgendwer, mit meinen Eltern kann ich nicht reden, die Lehrer sind scheiße, keine Ahnung, dann habe ich irgendwie immerhin irgendwen. Aber ist das quasi eine Zukunft, die wir wollen? So, ne? Also wollen wir nach dem Motto, da ist, sag ich mal, ein random Algorithmus, der ja auch theoretisch je nach KI anders sein kann und keine Ahnung was. Und der ist die Hilfestellung für unsere Kinder, die im Zweifel in dieser Situation, wenn es ihr eh nicht so gut geht, nicht einschätzen können, ist das gerade cool oder gut? Oder nur weil irgendwas gut tut, heißt es ja noch lange nicht, dass es unbedingt gesund ist und so. Bla, bla, bla. Ne? 1000 Gedanken. Aber ich verstehe, warum die warnen und gleichzeitig das ja auch so ein bisschen, oder warnt ihr, weil ihr ein bisschen Sorge habt, dass euer dass euer Geschäft quasi gerade ein bisschen euch abhanden kommen könnte. Und dachte ich, naja, gut, aber wenn sich wer nicht beschweren kann über mangelnde Kunden, sind wahrscheinlich Therapeuten und Therapeuten. Deswegen weiß ich nicht, ob das so schon so long-term antizipiert ist. Ja. I don't know. Aber fand ich spannend, also ne, weil ich irgendwie auf der Seite verstehe diese Warnung und gleichzeitig aber auch irgendwie das als große Chance sehe für diese Masse an, im Zweifel ja auch nicht immer Sachen, die über Leben und Tod entscheiden, sondern einfach nur, hey, ich habe eine depressive Phase, ich habe eine Verstimmung, irgendwie geht's mir nicht gut und ich würde morgen ganz gern krank machen in der Schule. So. Und allein um das vielleicht schon zu verhindern und dass da jemand ist und sagt, naja, pass auf, aber wenn du jetzt irgendwie krank machst, dann verpasst du das wieder, du kommst dann immer weiter in diese Spirale, fang da gar nicht erst mit an. Und das ist quasi die neutrale Stimme, die nicht die Schule ist, die natürlich das sagt. Das sind nicht deine Eltern, die natürlich das sagen, sondern es ist irgendwer von außen, der nicht irgendwelche eigenen, wie soll ich sagen, eigene Interessen damit verbindet, sondern einfach das so ein bisschen von außen spiegelt. Kann ja irgendwie auch ganz gut tun vielleicht. Ich bin, weiß ich nicht so richtig.
Ich glaube, das ist das Witzige an dieser Situation. Ich glaube, alle haben recht. Aus ihrem Mikrowinkel auf das Thema. Ich glaube, man könnte sagen, ja, klar, es ist besser als keine Hilfe. Richtig. Ist es eine Gefahr, weil je nachdem kannst du in so einen Loop kommen, der vielleicht irgendwie negativ ist und nicht unterm Strich positiv, ja, bestimmt. Ist da eine gewisse so Selbstüberheblichkeit von Therapeuten mit drin? Ja, auch du bist irgendein random Algorithmus. Also ich habe auch Erfahrungsberichte, das ist ganz witzig, von tatsächlich einem coolen Kumpel, der mir erzählt, dass sein Therapeut komplett weird war und also so richtig so
absolut,
also ideologisch weird und ihn dann so fast schon so gesagt hat, so Vorwürfe gemacht hat die ganze Zeit. Witzigerweise habe ich das also auch da kannst du an einen random Algorithmus kommen, wo du sagst, der Mensch ist nicht gut so. Ist es, also reden wir über das, also haben wir das richtige Problem erkannt? Also ist es wirklich der, also was ist die Ursache für in Anführungszeichen diese Pandemie oder diesen Riesenbedarf? Ist es tatsächlich, ist es das Problem, dass wir nicht genug Therapeuten haben? Also ist das das Problem? Nein. So ist es, ist es der richtige Winkel? Wahrscheinlich nicht. Also könnte man auch da mit denen sagen, nee, eigentlich geht es eher darum, dass man den Kern der Sache irgendwie herausfindet. Warum sind denn 20% der Schülerschaft jetzt davon betroffen und so weiter?
Ja.
Ist Therapie überhaupt der richtige Lösungsvektor, so dieses Problem, keine Ahnung, wahrscheinlich können da Leute auch recht haben und sagen, nee, wir müssen ganz woanders gucken. Ist das auch ein Problem, was man überhaupt lösen kann im Sinne von, naja, gibt es irgendwen, der sich hinstellt, sagt, ich habe es verstanden, ich zwinge jetzt alle, das so zu machen und allen geht's besser? Wahrscheinlich nicht. Und so derjenige, der argumentiert, das ist vielleicht auch gerade einfach so eine Veränderung in der Gesellschaft, wo einfach viele Probleme mit haben und wahrscheinlich wird das einfach nicht enden und man muss damit lernen, dieser Veränderung umzugehen oder man lernt es halt nicht und struggelt halt. Ist das richtig? Zum gewissen Grad ja auch. Und ich glaube, du kannst so 50 wahrscheinlich eine andere Perspektiven aufmachen, wo du sagst, ja, du hast auch recht. So, und niemand hat irgendwie Unrecht, aber die Frage ist halt, was ist der richtige nächste Schritt für wen? Und da kannst du halt auch nicht sagen, ja, das ist es jetzt. Wir sollten ein sehr, sehr strenges Regime aufziehen, wo jetzt alle gezwungen werden, glücklich zu sein. So, ist das vielleicht das ist wahrscheinlich nicht die Antwort. Wir sollten jetzt jedem ChatGPT gratis geben, damit er Therapie machen kann. Wahrscheinlich ist das auch nicht die Antwort. Also es gibt wahrscheinlich auch keine richtige Antwort auf dieses komplexe Thema, weil es halt um Individuen geht. Und
klar. Absolut. Das ist ja immer in diesem sozialen, menschlichen Kontext das
Aber Thema. Aber so, ne? Ich glaube, so mein Take wäre halt, naja, jede Berufsgruppe, die nicht physisch irgendwas tut, die nicht Atome bewegt, wird genau das Gleiche, die gleichen Claim machen müssen. Oder hat das schon getan. Mein Steuerberater sagt, oh, ChatGPT nicht nutzt, ist gefährlich. Könnte ja falsch sein.
Yeah.
Ja, richtig, könnte. Aber du könntest auch falsch liegen. Mein Arzt wird sagen, das, was das Ding dir sagt, nicht. Ich so, aber hast du mich darauf hingewiesen, dass ich das falsche Magnesium genommen habe die letzten Jahre? Es gibt Magnesium. Ja, okay. Ne, mein Gärtner wird sagen, ja, Digga, also das Salbei-Ding, so, keine Ahnung, mach da Milch drauf. Und ich so, Bro,
nein, ja,
also jeder, selbst ich auf der Arbeit würde auch sagen, hey, ich habe jetzt hier voll die smarten Ideen und dann wird ChatGPT sagen, nee, ist doof, weil man muss sagen, ja, du hast recht, du bist smarter als ich. Also ich glaube, jede Berufsgruppe wird sich jetzt eingestehen müssen, die halt, wie gesagt, keine Atome bewegt, dass es etwas gibt, was mindestens genauso smart sein kann, nicht vielleicht in jedem Kontext, nicht in jedem, aber auch da, in einem halben Jahr vielleicht dann doch. Und das ist die Realität.
Ja. Blöd. Auch eben die Fehler, da haben wir ja auch schon ganz häufig drüber gesprochen, das ist ja eigentlich immer auch der wichtige Take, diese Fehleranfälligkeit, auch von uns sozusagen, ne? So die eigene Imperfektion zu kennen, so, ne? Also die Lehrer, die dann, also wie ich dann eben, der auch dann sagt, ja, die ersten zwei Punkte da von Gemini sind ja auch dann Quatsch.
Ja.
Ja, aber als ob jeder Satz, den ich im Unterricht sage, 100% true ist, auf gar keinen Fall. Diesem Standard würde ich ja auch quasi gar nicht gerecht werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du bist ein Mensch, der kann dann irgendwie das wieder einfangen und so weiter. Ja, aber ich glaube, das ist das, was einem wirklich dann KI gut vorführt, die eigene Unzulänglichkeit.
Ja, ja.
Und die muss man aber eben auf beide Seiten anwenden. Nicht zu kritisch dem eigenen gegenüber, weil ich glaube, es wäre auch der falsche Weg zu sagen, ja, ich brauche jetzt keinen Lehrer mehr, weil die KI kann ja eh alles schon, so ciao, ja, ich bin nichts mehr wert, sondern eher zu gucken, ja, okay, das kann ich davon lernen oder das kann ich mich selber weiterentwickeln und genauso bei der KI eben so dran zu gehen und zu sagen, ja, okay, da funktioniert es eben aber nicht, aber wo kann es mir helfen und so. Ich glaube, da braucht man so eine gewisse Fairness sich selber und im Zweifel anderen Faktoren gegenüber. Wie bei Büchern. Also ein Schulbuch ist ja auch manchmal Quatsch, was im Schulbuch steht. Ich gehe ja nicht einfach Seite für Seite das Schulbuch durch, weil ich manche Sachen für Quatsch halte. Und genauso muss ich dann eben mit anderen Tools umgehen. So.
Ja, und ich glaube, das, was man als Mensch einfach für sich selbst klar machen muss, ist, wir haben ja super viele Regeln und Systeme um uns herum geschaffen, damit eben unsere Fehler und unsere Imperfektionen, wie auch immer,
also Makel,
damit man die irgendwie ausgleicht. So. Ja, wir haben einen super krass strengen Prozess, den wir Wissenschaft nennen, weil wir wissen so, ey, wir haben voll die Tendenz dazu, irgendwelche Schlussfolgerungen zu springen und sagen, ey, das klingt wie gut, lass mal sagen, das ist jetzt so. Wir haben halt Gesetze geschaffen, weil wir halt wissen, so, wir können im Kollektiv halt nicht uns irgendwie sozial verhalten, nicht so gut genug, dass es allen gut geht, deswegen lassen wir uns selber so ein bisschen einschränken mit diesen Regeln und so weiter. Das ist, wir haben so viele Systeme und Regeln und Konstrukte geschaffen, damit wir klarkommen. So, unsere Demokratie ist eins dieser Konstrukte, damit es irgendwie klar, weil wir wissen, so anders können wir es nicht, anders hauen wir uns die Köpfe ein. Und auch da wird es wahrscheinlich ähnlich sein für KIs, dass man sagt, naja, es gibt halt bestimmte, also wenn es halt ernst meinst, dann musst du halt aber noch diese Loops und diese Regeln und diese Konstrukte irgendwie da drüber legen, damit du sagen kannst, okay, das ist jetzt auch legit. So, und dann wird es irgendwann mal auch sagen, hey, wenn die KI diese Anforderung erfüllt, dann kann es dein Arzt sein. Und kann dir Medikamente verschreiben oder dein legaler Steuerberater sein unter diesen Kriterien. So, ich glaube, das wird ähnlich sein, dass man einfach sagt, da gibt es halt bestimmte Regeln, wenn die erfüllt sind, dann let's go.
Ja.
Ansonsten wäre es auch diskriminierend gegenüber der KI. Das wollen wir nicht.
Eben. Wir wollen ja nicht, sonst sinkt unser Score. Ich habe gehört, dass du im Podcast darüber geredet hast, dass das ist -10 Punkte.
Bam.
Hast du mittlerweile in die neue Black Mirror Staffel geguckt? Ich nämlich noch nicht.
Oh, ersten zwei Folgen.
Okay.
Und Drops ist gelutscht für mich.
Also more of the same, einfach.
Ja, also selbst wenn die Ideen irgendwie cool sind oder ne, also die Konzepte leicht anders sind, das ist dieses Gefühl ist dasselbe und das ist, aber es ist auch nicht mehr so intensiv, das würde, als wenn wir das fünfte Mal irgendwie in dieselbe Disco gehen. Das ist irgendwann das, kennst du den House-DJ?
Ja. Ist schon das zweite Mal der Begriff DJ gefallen. Gibt es Neuigkeiten, wenn es um Hochzeits-DJ geht?
Ja, gibt ein bisschen Progress, aber jetzt auch nichts Nennenswertes. Also ein paar Dienstleister-Check, so ein paar Sachen so am Rande, so Check. Aber es geht vorwärts, aber es wird immer noch nur ein paar Sachen sind offen.
Nichts Spannendes so. Weil ich dachte mir so, ja, genau, müsst du mal irgendwann erzählen, wer das mit dem DJ sozusagen an einer gewissen Stelle ist. Weil gerade DJ frage ich mich immer, weil das ist ja das, was man irgendwie so am einfachsten und am dumpfesten so beurteilen kann als so Partygast. So, ne? Wenn du irgendwo hingehst, ist immer schnell die Stimmung so, ja, der DJ, oh, die Übergänge, oh, die Lieder, warum spielt er jetzt Schlager um 12 und keine Ahnung was so, ne? Und da frage ich mich immer, wie viele Parameter man vorgehen kann, also quasi wie viel Schuld ist da der Gastgeber eigentlich dran oder wie viel Schuld ist quasi der DJ dran, dass der DJ im Zweifel sagt so, ey, wenn du mich machen lässt, mega geil, ich mach dir eine geile Party, aber naja, du wolltest halt um 10 das und du wolltest halt irgendwie den Quatsch gemischt haben. Das finde ich irgendwie spannend irgendwie dann.
DJ-Auswahl ist mit das Schwierigste, finde ich, alles andere, weil was halt nicht so richtig, also erstmal kriegst du halt von allen Seiten Empfehlungen, was total nett ist, aber du hast halt immer dieses, ja, nimm den, der ist voll gut und jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack, jeder hat seinen eigenen Anspruch und so weiter und jeder hat auch seinen Bias. Ne? Das ist Kumpel von mir, das ist mein Bruder, das ist der und der und so weiter. Und das ist auf der einen Seite halt, ne, versuchst du das halt irgendwie zu gewichten im Kopf, sagen, okay, wie fern ist das, ne? Also ich finde das Ding, was ich berücksichtigen muss oder nicht. Und dann ist es auch voll schwierig, die zu judgen, weil manche haben halt so YouTube-Videos und Sets, wo du es anhören kannst.
Witzig.
Andere haben das halt nicht. Und bei vielen ist es so, dann hörst du dieses Set nicht so, Katastrophe. Und alle haben gesagt, geiler Typ, aber dann hörst du das nicht so, nee, ich finde diesen Übergang irgendwie doof. Ich, ne, irgendwie, das ist kein Aufbau. Also ich verstehe das nicht, das macht.
So. Und als Laie halt so, ne? Weil ich glaube, ich würde einfach vieles nicht verstehen, wo dann vielleicht andere DJs sagen, oh, voll geil, aber für mich aber, als Laie klingt das dann vielleicht quatschig, aber oder?
Das ist halt der Punkt, ne? Du musst halt, also gerade bei einer Hochzeit, ist, da musst du die Laien halt happy machen. So. Also
genau.
So zeig mir was halt Laien happy macht. So. Und dann ist halt so ein weirder Mix von so auch dann eigener Überheblichkeit und so Hypus zu sagen, ja, das ist ein guter Übergang oder nicht, so, keine Ahnung. Aber, aber in dem Moment, wo du es hörst, denkst du dir, das gefällt mir irgendwie nicht, ich finde das nicht gut. Und damit ist das Thema dann durch. Und andere haben das halt dann nicht. Und dann musst du halt überlegen, so, ey, wie wähle ich jetzt aus? Aus diesem Pool an, naja, der will so viel Geld, der will so viel Geld, der will so viel Geld und so weiter. Und dann, da habe ich ein Set, was ich mir anhören kann, was mir nicht gefällt. Da habe ich kein Set und da sagen aber alles gut. Also das ist halt mit das Schwierigste, weil du da halt irgendwie, du willst es halt auch gut haben. Und auf der anderen Seite hast du aber so wenig Anknüpfungspunkte zu sagen, da bin ich mir sicher. Sonst ist so, am Ende ist es ein Gamble und du hoffst aufs Beste. So fühlt sich die Auswahl an.
Ja, das ist witzig, weil ich habe jetzt nochmal jetzt bei der Kanutour mit den Buddies gesprochen und jetzt inspiriert von dir, ne, habe ich einfach dann immer so, weil ich jetzt einfach mehr mitbekomme, so habe ich dann auch immer so viel gefragt, wie wir es damals gemacht haben und so. Und ja, die haben auch irgendwie erzählt, die haben denen dann quasi selber so eine Playlist erstellt, um zu zeigen, das ist so das, was ich gerne mag. Mhm, und dann hat er daraus basierend selber was erstellt, hat es denen zugeschickt, dann konnten die es ein bisschen durchgehen, konnten dann so ein bisschen sagen, wann sie was gerne hätten und so.
Ja,
Wo dann immer dieses Klassische, wo ich dann auch gesagt habe, wie könnt ihr denn alle immer Schlager um 12 Uhr einbauen, ihr Idioten? Ja, aber dann sind die alle immer so, ja, so macht man das halt. So, die Leute wollen das, das ist hier mein Opa und keine Ahnung. Also nee, und die selber finden das auch geil, ist ja fein, so kölsche Karnevalsmusik so. Aber das wirkte dann so, als könnten die schon ganz gut das so ein bisschen mitbestimmen. Und ich, genau, fände es auch immer spannend, da so einen DJ zu hören, ob der dann so quasi sagt, am liebsten würde ich das ganz alleine für mich machen, so, am liebsten hätte ich gar keine Vorgaben, weil ich mache das geil, ich kenne meinen Job, ich mache das gut und eure Vorgaben machen mich einfach nur schlechter, weil ihr keine Ahnung habt, wie das funktioniert. Oder ob der halt sagt, ey, je mehr ich kriege, desto geiler ist es, weil ich kann alles quasi anbieten. Gib mir, was du willst und ich mach dir was Geiles draus. So, das ist wie so ein Koch oder so, ne, der halt dann sagt, wenn du mir Zutaten gibst, bin ich begrenzt, aber kann dir was Cooles daraus machen oder lass mich einfach zaubern. So.
Ich glaube, das Ideale wäre halt, also so stelle ich mir das vor, wenn die Person halt sagt, hey, ich muss ein bisschen verstehen, wie das Publikum tickt. So. Also gib mir so ein bisschen so Anhaltspunkte. Ne? Habt ihr da so ein paar, so, weiß nicht, House-Hats, die halt voll auf zu so Deep Electronic Shit stehen, so, die da die Karnevalsklicke die vertreten, ist einfach so ein bisschen so, das weiß man ja, man weiß ja so, man kennt ja seine Pappnase, kann man sagen, okay, die so finden das geil, die finden das geil. Also ich glaube, das musst du als Einstieg haben, damit du ungefähr weißt, womit arbeitest du, weil das kannst du ja nicht beeinflussen. Du weißt, okay, wenn du jetzt im Club spielst, dann gehst du in den Club und weißt, das ist Club, der spezialisiert sich auf das, so, und dann halt weißt du, was der Publikum will. Und dann musst du aber, glaube ich, gucken, so, wie baust du das auf, ne? Okay, sitzen gerade alle noch so, okay, da kannst du nicht anfangen, so übelst den Party-Drop zu machen und sagen, ey, ich baue jetzt hier voll das krasse Ding auf, so. Also, ja, okay, die Leute sitzen halt noch. Ne? Das heißt, du musst so ein bisschen die Masse halt manövrieren, so. Und das ist halt, glaube ich, das, was einen guten DJ halt ausmacht. Und dabei halt eben noch halt die Übergänge und alles smooth hinzubekommen, dass man so denkt, boah, geil, das wird wie cool und so. Und das ist halt voll schwer zu greifen. So, kannst du das? Kannst du es nicht? Keine Ahnung. Die einen sagen, der kann das voll gut, aber dann denkst du so, ja, aber ist dein Anspruch auch der richtige? So, oder?
Ja, ja.
Und das Problem ist das ist, glaube ich, Grundsatzthema bei allen Hochzeitsthemen, so, am Ende sagt jeder, war der geilste. Geilster Fotograf, geilster DJ. Also die ganzen Reviews sind wertlos, weil niemand sich den Fehler eingestehen würde, sagen, ich habe einen scheiß DJ ausgewählt auf meiner Party, was blöd. Das heißt, du hast ja diesen ultra so Märchen-Bias am Ende, wo alle sagen, oh, das war der tollste Abend unseres Lebens. Wenn du es so empfunden hast, ist ja auch alles cool, aber das macht deine Review halt ein bisschen wertlos, weil wir halt nicht wissen, Karen, meinst du das gerade wirklich so, oder willst du einfach nur der Welt sagen, dass du die geilste bist, weil du den geilsten DJ ausgewählt hast? Ich weiß das nicht und deswegen kann ich dir nicht vertrauen in deiner Review. Deswegen ist alles, was an Reviews da ist, einfach komplett für den Arsch. Weil das jeder macht. Das ist, so wirst du es ja auch machen. Du weißt für dich selber, du wirst am Ende sagen, boah, war ein geiler Abend, ne?
Ja.
Ne?
Ne? Absolut.
Okay. Buffet war gut, ne?
Ja, war gut, ne?
Ja, ne?
Ja, und weil wer bist du, der dann quasi so 2 Tage nach seiner Hochzeit sich dann hinsetzt und sagt, so, jetzt review ich erstmal meine ganzen Sachen.
Ja.
Und dann so, der Übergang an Minute 17 hat mir nicht so gut gefallen und so. Also, auf der einen Seite, klar, du willst es dir nicht zugeben, nicht eingestehen im Zweifel, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ganz gesund, das nicht so auseinanderzunehmen und danach sich hinzusetzen und die eigene Hochzeit zu sezieren irgendwie. Eben. weil who cares, so.
Ja, ja, und deswegen glaube ich halt, dass da unterm Strich so die meisten einfach sehr, sehr positiv klingen. Mhm. Und auch wenn es nicht unbedingt so war. Das wäre jetzt meine Unterstellung, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und daher macht es das halt nochmal schwieriger, weil du halt auch nichts, ne, bei Fotografen ist es einfach, dann guckst du halt auf die Bilder.
Ja.
Entweder gefällt dir der Stil oder nicht. Bei Sängern ist das voll easy. So, du guckst, wie die singen. Wenn du die Stimme magst und jemand kann Klavier spielen, dann sagst du, okay, du kannst singen, Klavier spielen. So, wirst du schon irgendwie hinbekommen. So. Aber DJ ist so, I don't know. Mhm.
Auch so den ganzen Abend umfassend und so, ne? Also, dass du halt sagst, so, der muss jetzt irgendwie dann 5, 6, 7 Stunden im Zweifel ja füllen oder 4 bis 7 Stunden füllen. So, ne, wenn du jetzt eine Band oder einen Sänger oder so hast, dann ist das ja meistens, du hast halt eine halbe bis dreiviertel Stunde oder eine Stunde Action. Und das auf den Punkt kriegen die das gut hin, wenn du die vorher so ein bisschen kennst. Und dann weißt du, das wird mir gefallen, hundertprozentig. Aber jemand, der irgendwie den ganzen Abend so diversere Sachen abholen soll und so, ist halt einfach schwierig. So, so wie mit dem Essen. So, also, ich vermute mal, in einem bestimmten Preissegment, du findest da nichts, was einfach scheiße schmeckt, sondern das sind dann Geschmäcker. So, dann sagst du, ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr davon gehabt oder das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, who cares? So, aber die werden jetzt nicht verbranntes Essen da servieren.
Eben,
im besten Fall, sonst ist es halt nicht, also sonst ist halt Zufall, dann hast du Pech gehabt. So, ne? Aber beim DJ ist halt einfach da so viele Faktoren über so einen langen Zeitraum. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so, dass am schwierigsten auszuwählen, weil auch Trauredner und Traurednerinnen und so, das ist auf dem Punkt. Ja. Das ist deren halbe Stunde, 20 Minuten stehen die im Spotlight, man hat die Person ein bisschen kennengelernt. Das wird funktionieren. So, da gibt es eigentlich keinen Zweifel dran.
Ja.
Finde ich spannend, ja.
Aber das ist so, glaube ich, das aktuellste Update. Das ist so, alles, was du so relativ gut einschätzen kannst, ist auch schon fast alles erledigt. Es ist jetzt gerade das Thema DJ, was noch offen ist. Und,
macht man das über Instagram mittlerweile? Oder ist es so, oder haben die so Facebook-Seiten?
Viele bei Instagram, okay. Ja. Gerade so Fotografen, Trauerredner und so alles. Das ist die neue Suchmaschine /Website. Da findest du die Leute. So, du findest, also klar, die haben auch Websites, aber die sind meistens so 5 Jahre nicht upgedatet und du merkst, okay, das suchst eigentlich nur nach dem Instagram-Link und dann machst du da in DMs weiter und da bist du direkt connected mit den Leuten.
Hab ich mir gedacht. Naja, spannend. Ist ja auch eine interessante Entwicklung, so, ne? Weil, also wäre wahrscheinlich anders vor 5 Jahren gewesen.
Ja. Denke ich auch, ja. Willst du mal ein bisschen Kanutour berichten?
Kann ich gerne machen. Nur, dass ich es weiß, hast du das Video gesehen oder hast du keine Zeit gehabt?
Ein paar Minuten habe ich geguckt, aber nicht komplett. Ich habe es immer wieder angemacht und dann immer so ein bisschen durchgescrollt.
Ja, scheißegal, nur, dass ich dich nicht langweile.
Nein, überhaupt nicht.
Mit den Sachen so.
Unsere Hörer haben es ja auch nicht gesehen.
Genau. Es ging schon spannend los, weil wir haben uns alle einen Wecker auf, ich glaube, so 4 bis 4:30 gestellt morgens an dem Freitag, an dem
Samstag.
Samstag, Quatsch, genau. Weil Andi kommt aus Siegen, das heißt, er muss auf jeden Fall einfach eine Stunde hier zu uns fahren und so, der arme Kerl. Und das Witzige ist, Domi, der aus Bonn kommt, der hat auf einmal dann so um 4:30, 5 Uhr war Treffpunkt bei uns. Bei mir hier. Und hat dann irgendwie um 4:30 so eine, mittlerweile, ich mag die Funktion wirklich sehr gerne, bei WhatsApp diese einmütige Video-Story, also das,
wie bitte? Das mit diesem Kreis, was dann immer
Genau. Genau, es fehlt mir bei iMessage immer. Ich würde dir manchmal gerne zwischendurch einfach so kurz mit Video kurz was schicken, aber dann musst du immer ein extra Video aufnehmen und so, finde ich irgendwie lästig. Ich mag diese kleine Funktion. Auf einmal kommt nur so Warnblinklicht und so, yo, mein Auto springt nicht mehr an. Ich stehe hier an der Ampel in Bonn.
Oh, shit. Okay.
Und ich war so hin und her gerissen, weil es kann natürlich auch ein guter Gag sein, weil die mögen das ja schon auch, mich zu verarschen, weil ich natürlich der bin, der immer auf frühe Uhrzeiten pocht und immer so ein bisschen, ne, das, so ein bisschen fordernder da ist. Und dann dachte ich, ich wusste nicht, ob ich das sofort so spielen soll im Sinne von, verarsch mich nicht, halt's Maul, komm jetzt hier hin so. Oder im Sinne von, oh fuck, das ist ja richtig scheiße, ey, das ist ja super miese, morgens um 4:30 im Auto irgendwo zu stehen.
Voll.
Deswegen war ich erstmal vorsichtig mit meinem Mitleid und musste so ein bisschen dosiert, hab ein bisschen gepiekst, ein bisschen so, ne? Und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, ist kein Scherz, scheiße.
Okay.
Und dann haben wir so ein bisschen umgeplant, dann war so klar, okay, Andi holt erstmal Danny und dann kommen die hier zu uns und dann gucken wir, wie es bei sich entwickelt, weil der hat dann irgendwie einen Abschleppdienst angerufen und der kam zum Glück dann relativ schnell, sodass wir dadurch, ich würde sagen, eine Verzögerung von so 40 Minuten hatten. Ungefähr, weil wir haben uns dann in Troisdorf getroffen, hat dann Uber von Bonn, von diesem Autowerkstatt-Ding nach Troisdorf genommen und dann konnten wir von Troisdorf aus quasi Domi einladen und losfahren. Konnten dann noch ein bisschen laden, deswegen war das grundsätzlich alles kein Problem, war aber erstmal so ausgerechnet Samstagmorgen um 4:30 springt das Auto nicht mehr an, super nervig. War wohl irgendwie Start-Stopp-Automatik-Ding, ist halt einfach gestoppt, aber nicht mehr gestartet.
Oh.
Irgendwie anders ein Problem, miese Brise. Genau, und dann sind wir losgefahren, wir sind dann so 3 Stunden gefahren, so grob, vielleicht 3 Stunden 10, so ans Eiselmeer in die Richtung. Menschen, die Ahnung von Geografie haben, werden das was sagen. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau waren. Dann waren wir halt, eigentlich wollten wir im Neuen da sein, um die Kanus direkt im Neuen zu mieten und dann loszupaddeln. Und dann waren wir so um, ich würde sagen, 9:30 oder so waren wir da, vielleicht 9:40. Und das Witzige war dann erstmal, da sind wir in diesen Kanu-Shop da rein und dieses Campingplatz war das quasi. Haben wir ihm erstmal so gesagt, so, hat er gesagt, ja, was wollt ihr machen? Und wir dann so, ja, wir wollen gerne 2 Kanus haben, so für 3 Personen, zwei bis drei Personen, wo wir zwei Boote halt haben wollten. Und dann war so, ja, welche Route wollt ihr entfahren? Und dann waren wir so, ja, wir wollen heute in die Kluft pennen. Und dann war so, die Kluft? Seid ihr euch sicher? Und war erstmal so, als würden wir ihn so verarschen. Wir waren so, ja, das ist der Plan. Wir fahren da heute Abend hin und morgen Nachmittag sind wir wieder hier und geben die Kanus ab. Und da war er so, also immer so ein bisschen spaßig. Ich meine so, ja, aber dann fahrt ihr am besten hier so die Abkürzung und ja, vielleicht könnt ihr ja dann doch da pennen, wenn ihr es nicht ganz schafft und so. Ja, ja, ja. Also er hat erstmal so ein bisschen Angst gemacht. Was ich natürlich geliebt habe, das war für mich mein Benzin, ja, sozusagen. Ja. Ich dachte, yeah. Ich stand die ganze Zeit dahinter, yeah. Und die anderen waren so, okay, ja, sicher. Also, nee, es war dann relativ schnell aber klar, dass er halt davon ausgegangen ist, so, ja, dass er dann gesagt hat, naja, er braucht schon so 6 Stunden dann da hoch, wenn ihr durchpaddelt. Und wir meinten ja, so, ja, okay, 6, wir haben mit 10, 12 gerechnet sozusagen. Mhm. Und Spoiler, es waren auch 10, 12, weil er hat uns quasi irgend so eine Abkürzung quasi, er hat dann gesagt, ja, wenn wir halt direkt fahren und wir haben uns ja extra eine Route rausgesucht, die halt diese 73 Kilometer irgendwie sind. Und genau, das war dann so, ne? Und dann war es super chillig. Dann haben wir uns einfach selber die Boote genommen. Der hat gesagt, ja, nehmt euch einfach und macht und so. Und dann hat er gar nicht mehr mitgekommen. Dann haben wir uns einfach Boote ausgesucht. Haben die beladen, sind dann losgefahren. Das Auto konnten wir da am Campingplatz stehen lassen. Super chillig. Also war alles easy. Genau, und dann sind wir losgepaddelt. Und
mit dem Kugelhupf.
Mit dem Google-Hupf, mit allem, was vorher da war, mit dem Strohhalm und so. Und dann war relativ schnell meine Erkenntnis, ehrlicherweise, durch solche Gewässer fahren wir hier. Weil das waren alles quasi so Grachten erstmal. Und ich dachte, das sind halt so, ich komme, letztes Jahr habe ich in Kanada, waren wir in Kanada, das sind halt so Flüsse, halt klar und schön.
Ja,
und es
war
einfach so mockig. Es war einfach alles voller Erde. Es war halt einfach sehr flach. Und das ist ja alles, diese Grachten gehen gefühlt alle an so Feldern vorbei. Das heißt, da ist super viel Erde reingespült. Und es ist einfach, wir haben auch kein einziges Tier gesehen. Wir haben keinen Fisch im Wasser gesehen oder so. Sondern man hat irgendwie erst gedacht so, ja gut, das sind alles so Bewässerungskanäle gefühlt für diese Felder. Und ich habe dann so 1-2 Mal meinen Strohhalm ins Wasser gehalten und habe dann auch getrunken, natürlich, weil ich das machen musste. Ich habe so viel damit kokettiert, ich musste das tun. Ja. Es gab keine Option, es nicht zu tun, ehrlicherweise. Und es ist mir nichts passiert, aber es war schon sehr widerlich. Also aber das war vorher schon klar, das filtert natürlich keinen Geschmack raus sondern nur halt fiese Sachen. Und ich hatte jetzt kein Sediment in meinem Mund. Also der Filter hat, glaube ich, funktioniert. Ich hatte irgendwie nichts, was ich geschmeckt habe, so. Aber geschmacklich war es ganz schön räudig. Deswegen war ich ganz froh.
So erdig auch?
Vom Geschmack her war es genau eher so ein bisschen erdiger, wenn du so willst, quasi. Aber zum Glück, wie gesagt, weswegen es im Zweifel wahrscheinlich okay gewesen wäre, nicht, dass du danach so auf so Sand rumkaust. Ja, weißt du, manchmal ist es ja so, wenn du irgendwie so im Meer eine Welle ins Gesicht kriegst, hast du danach so einen sandigen Geschmack und so. Das war es nicht. Aber es war klar, ich bin froh, dass Domi dann doch ein paar Sixpacks Wasser dabei hatte, dass ich dann im Zweifel da auch was trinken kann.
Ja, ja.
So ehrlich muss ich sein. Aber ich glaube weiterhin, so für, keine Ahnung, Wanderung, wenn wir jetzt in Japan irgendwie wandern gehen und dann kommen wir dann irgendwelchen coolen Bergflüssen vorbei, ist das cool.
Du brauchst doch keinen Filter in Japan.
Könnte, ehrlicherweise. Genau, aber für das Gefühl, natürlich haben wir dann den Filter dabei. Hey, natürlich. Also, ja. Das dazu. Und wir sind dann losgepaddelt. Und wussten so grob, dass wir konnten dann da ankommen, wann wir wollten. Wir wussten so, wenn wir nach 8 Uhr abends da ankommen, bei dem, wo wir pennen, müssen wir dann Bescheid sagen, damit die irgendwie den Schlüssel irgendwo anders
deponieren
für uns. Ja. Haben dann immer, ich würde sagen, ich glaube, wir haben so beim so 3 Päuschen gemacht, so, wo wir dann einmal gefrühstückt haben, wir hatten uns alle quasi immer Sachen mitgenommen, so Riegel ohne Ende. Wir haben uns so gut vorbereitet, wie man das in so guten YouTube-Videos quasi sieht. Wir haben uns ja wochenlang davor immer so Artikel geschickt, wir hatten so geile Power-Gels dabei mit so Energy-Dingen und so weiter, was übrigens hart gekickt hat bei mir, sehr gut funktioniert, komm ich gleich zu. Und genau, haben dann immer so ein bisschen Päuschen am Rand gemacht. Es war super chillig, weil wir einfach sehr allein auf diesen Grachten waren. Da war gar nichts los. Es war halt total geil. Und genau, sind dann so vor uns hin gepaddelt, haben gut gequatscht. Um 15:30 war dann Samstag Bundesliga-Konferenz, der letzte Spieltag, wo sich dann entschieden hat, ob Frankfurt in die Champions League kommen. Und natürlich haben sie es geschafft. So, und Domi war ja Dortmund-Fan und die haben es auch geschafft. Also es war perfekt für uns beide. Ja, ja. Das war cool. Und das Witzige ist, wir waren quasi dann, so als es so mittendrin war und zu spannend war, zwischen diesen Garten waren auch immer mal so ein bisschen größere Seen,
ja, ja,
die so ein bisschen welliger waren, so muss man sagen. Und das war immer so ein bisschen spannend, weil auf der einen Seite wollte man auch, oder bin ich aufgestanden, habe mich so gefreut mit dem Paddel so und gleichzeitig waren da so die Wellen und dann war es immer so ein bisschen spannend irgendwie. Das hat Bock gemacht. Genau, und der erste Tag war ehrlicherweise dann einfach ein bisschen durch die Grachten paddeln. Wir waren dann genau um Punkt 8 Uhr abends da.
Oh,
okay. Ehrlicherweise ganz schön fertig. Also, wir waren schon gut durch. Man muss dazu sagen, die Hände haben sehr gut durchgehalten. Das war ja meine größte Sorge, ja, dass wir einfach am Abend dann offene Hände haben und wie willst du dann fahren am nächsten Tag? Klar. War bei keinem ein Thema. Es war eher so klein, also Sachen wie, der Arsch hat einem so ein bisschen weh vom Sitzen.
Ja, ja,
also ne, die Knochen auf den Sitz. Andi hatte so ein bisschen Steißbein, weil der irgendwie hinten immer so ein bisschen im Steißbein irgendwo gegengeballert ist. Wenn du halt einfach 10 Stunden in diesem Kanu sitzt, merkst du das. Und halt so je nachdem hatten wir so ein bisschen einseitig eher so, also gar nicht so obere Schulter, wenn du so willst, gar kein Bizeps, Trizeps, war alles scheißegal, aber Nacken war ein großes Thema und naja, ich weiß nicht, wie der Muskel genau heißt, zwischen Latt und Wirbelsäule, ob das auch noch der Latt quasi ist oder ob das irgendein Schultermuskel wahrscheinlich eher ist, also hier so unter dem Nackenbereich oben hinten, so. Hat man gut gespürt, einfach erschöpft, so, aber so, das war es irgendwie im Zweifel. Okay. Sonnenbrand hatten wir alle gar nicht, das hat super funktioniert, es war perfektes Wetter, irgendwie so 18, 19 Grad Sonne, konnten viel Oberkörper frei fahren, haben uns gut eingecremt, alles easy.
Nice.
Sind wir abends angekommen, zum Glück perfekt, um 8 Uhr macht nämlich da die Imbissbude zu und wir waren irgendwie um 7:58 da und konnten uns noch geil Pommes holen, weil wir waren eigentlich gut prepared, aber man hatte dann nach diesen ganzen süßen Riegeln und so einem Scheiß schon auch ein bisschen Bock auf einfach ein bisschen Pommes. Ja. So, und dann genau, haben wir die gesnackt und haben dann in so 2 Blockhütchen da gepennt, die sehr rudimentär ausgestattet waren. Aber wir wussten ja, wir pennen da eh nur drin und dann ging's los. Wir hatten so eine Campingplatz-Dusche, sind mit Duschen gegangen und haben uns irgendwie fresh gemacht. Es hat sich gut angefühlt, aber gleichzeitig hatte man so ein bisschen im Kopf dieses, ja, morgen müssen wir das Ganze nochmal machen. Ey. Wenn der Körper morgen sich so anfühlt, wie man normalerweise nach so einer Belastung sich anfühlt. Weil, kurzes Beispiel, ich habe gestern jetzt, war ich bei der Volleyball AG, Freitag bei der Volleyball AG und wir machen da eigentlich am Ende ein bisschen Liegestützpyramide und machen dann irgendwie, keine Ahnung, unsere 50, 60 Liegestütze oder so. Und die letzten 2 Mal haben wir es irgendwie nicht gemacht und so. Das heißt, ich habe das erste Mal seit 3 Wochen wieder Liegestütze gemacht. Ich habe jetzt das ganze Wochenende so Brustmuskelkater von was eigentlich gar kein Thema mehr ist, so wenn man das halt regelmäßig macht.
Ja, ja, ja.
Und da dachte ich, wenn 10 Minuten Liegestütz mich quasi 2 Tage beschäftigen mit meiner Brust, was haben diese 10 Stunden mit mir gemacht? Und hat bei uns allen aber zum Glück gut funktioniert. Also beim Schlafen war es strange. Ich habe gar nicht gut geschlafen, weil immer mal wieder so ein paar Muskeln irgendwie so gezuckt haben oder so, wie man so will. Also irgendwie sowas signalisiert haben.
Ja, ja.
Aber am nächsten Tag sind wir ins Boot gestiegen, waren so ein bisschen gerädert, weil wir auch der Wecker stand auf 4:30, glaube ich. Wir sind um 5 losgefahren. Weil wir dann auch wussten, ey, wenn wir ein bisschen früh losfahren, dann kommen wir früh nach Hause. Andi muss noch eine Stunde nach Siegen fahren.
Ja,
so, die sind auch alle froh, wenn man noch ein bisschen was vom Sonntag hat mit ihren Kids. Genau, und dann sind wir morgens ins Boot und sind losgepaddelt. Und dieser zweite Tag war so ein bisschen anders von der Strecke. Da sind wir relativ viel Hauptseeweg gefahren oder Flussweg gefahren. Da sind wir halt, war immer ganz spannend, so ein große, also quasi die gleichen Schiffe, die mir hier im Rhein vorbeifahren, an denen sind wir auch dann vorbeigefahren.
Okay.
Die haben immer gut Wellen gemacht und dann war es immer so ein bisschen spannend zwischendurch. Wir hatten ein bisschen, mussten wir gucken, wo wir fahren.
Ja, ja.
Aber hat alles funktioniert und morgens war halt dieses kleine Highlight, was ich dir, glaube ich, auch geschickt hatte mit den Rehen. Habe ich das geschickt?
Ich glaube nicht, nee.
Ah, habe ich gar nicht geschickt. Das war nur in dem Video drin. Da sind wir morgens um 5:30 war das, glaube ich, in so einer ganz verlassenen Gracht da lang gefahren und auf einmal sehen wir vorne so einen kleinen Kopf im Wasser schwimmen und wir waren so, hä, was ist das, ist da irgendwie, keine Ahnung was. Und auf einmal kommt von rechts aus so hohem Gras einfach so ein Rehbock einfach ins Wasser gesprungen und schwimmt dann da so durch, genau vor uns. Wir waren also,
witzig.
Das ist ja mega cool. Wir waren so ganz leise und dann haben wir es so beobachtet. Das war richtig cool. Das war so ein kleines Highlight, weil das hab ich so nah noch nie gesehen und in der Natur. Und dann morgens, wenn du eh schon so ein bisschen noch halb gerädert, romantisiert diese Kanutour machst, war das irgendwie ein ganz cooles Erlebnis, muss ich sagen. Genau. Und dann, genau, brauche ich gar nicht zu lang ziehen, war wie gesagt so viel so Kanalfahren mit so mehreren Schiffen. Wir haben irgendwie die ESC-Songs gehört, weil Samstag war der ESC, haben wir irgendwie so ein bisschen uns beschäftigt, haben irgendwie ESC-Songs nebenbei gehört, weil wir haben schon eigentlich die ganze Zeit gequatscht, aber irgendwann ist man manchmal auch so ein bisschen durch und dass man sagt, Kopf abschalten, einfach mal ein bisschen Strecke machen, wie wenn ich mit Chiara im Urlaub wandere und wir uns einfach Hörbücher in die Ohren machen und parallel Hörbuch hören, weil man dann macht irgendwas gemeinsam, worüber man auch irgendwie reden kann, so ein bisschen zwischendurch, aber man muss jetzt nicht die ganze Zeit überlegen, wie halte ich jetzt hier ein Gespräch am Laufen
oder irgendwas
so. Deswegen, das war dann easy. Hatten noch Reste vom Essen. Bei dem Google-Hupf war das Witzige. Ich habe diese Dose groß angepriesen. Es war, jetzt kommt das Highlight. Natürlich hohe Fallhöhe geschaffen. Und auf einmal bricht dieser Öffner einfach ab. Das ist so ein Billo-Scheiß gewesen, dass es irgendwie einfach nicht aufging. Und dann hatten wir diese Dose und die war zu. Das Gute ist aber, Domi hat an seinem Geschirr irgendwie so einen Bundeswehr-Flaschenöffner, Dosenöffner irgendwie dran. Das heißt, wir konnten es retten. Und ich muss sagen, das war ein sehr guter Google-Hupf. Er war wirklich sehr lecker. Es war ein sehr guter, sehr leckerer Kuchen. Ich glaube, kein 8-Euro-Kuchen, ehrlicherweise. Aber man hätte ja auch erwarten können in so einer Konservendose, dass es irgendwie dann so ein pappiger Kackkuchen ist. Aber der war geil, feucht, der hat gut geschmeckt. Immerhin geschmacklich war es keine Enttäuschung. Nice, nur die Verpackung war eine Enttäuschung und der Preis war eine Enttäuschung. Aber sonst. Genau. Und dann sind wir, ich glaube, so um 14:30 sogar da angekommen, wo wir die Boote geliehen haben. Und man muss sagen, der zweite Tag war deutlich angenehmer zu fahren als der erste für uns alle. Haben wir alle
auch
gesagt,
für den Po und so? Also,
ja, oder? Tatsächlich. Also das hat man dann nicht mehr so ganz so gefühlt irgendwie beim Rudern. Aber man hat das Gefühl, man war einfach mehr im Rhythmus. Also irgendwie waren wir sind bessere Kanuten geworden, wenn man so will. Es hat sich einfach flowiger angefühlt, wo wir im ersten Tag noch mehr gekämpft haben und so. Und vielleicht lag es daran, dass wir zwischendurch ein bisschen Rückenwind hatten, aber wir hatten eigentlich eher Gegenwind. I don't know, woran es lag, aber irgendwie hat es sich besser angefühlt. Irgendwie kamen wir besser voran, irgendwie waren wir im Flow. Und das war dann richtig geil. Und dann waren wir gut da. Leider war der Typ beim Campingplatz nicht der gleiche wie vom Vortag, wo wir dann hätten stolz sagen können, das war ich ganz drauf gefreut zu sagen, wir haben es geschafft. So, aber war wir anders. Wir haben die Anerkennung nicht bekommen, die wir verdient hätten. Aber das war dann easy. Ich muss sagen, die Rückfahrt war nochmal ganz schön anstrengend. Dann nochmal drei Stunden Auto, Rückfahrt. Ne? Ja, ich war ganz schön müde. Wir sind so 2-3 Mal sind wir rausgefahren, haben ein bisschen gechillt, haben irgendwie was gegessen, was getrunken oder so, um so ein bisschen fit zu sein. Und dann ging es auch. Also, aber da war schon ein bisschen Erschöpfung im Körper. Und auch da wieder so ein bisschen die Sorge vor der Woche. Wie wird sich mein Körper verhalten? Kommt der Muskelkater einfach einen Tag später versetzt? Und man muss sagen, bei uns allen, und es sind wirklich Leute dabei, die nicht so viel Sport machen, um es positiv, um es nett zu sagen noch. Ich glaube, es hat mich tatsächlich am meisten erwischt. So, ich habe am meisten ein bisschen gelitten. Die anderen hatten, glaube ich, so gut wie gar nichts. Ich hatte noch so 3-4 Tage auch wieder so einen Muskel hier links vom Latt, der so auf der linken Seite so ein bisschen gezuckt hat zwischendurch. Wenn ich was gepresst habe, ich beim Klettern gemerkt, wenn ich irgendwie zusammengedrückt habe, oder Chiara so ein bisschen fester umarmt habe, dann hat der irgendwie immer so gezuckt. So hab ich noch nie gespürt. Ganz merkwürdig. Aber war auch harmlos. Also war auch halb so wild dafür, dass ich dachte, dass ich komme völlig geschunden mit meinem Körper da raus. Haben wir alle gut überstanden. Deswegen muss die nächste Herausforderung gesucht werden. Und mein Vorschlag ist, und ich glaube, ich krieg sie sogar dazu, nächstes Jahr vielleicht 250 Kilometer mit dem Fahrrad zu machen. Weil die sagen, so Profis fahren so in 10 Stunden so 200 Kilometer und dann versuchen wir 250 Kilometer zu machen. Und das Problem ist, wir sind alle keine großen Fahrradfahrer, aber ich glaube, das kann funktionieren. Das ist das, was wir machen wollen. Oder die Alpinwanderung. Oder wir fahren in die Alpen und machen irgendeine Extremwanderung. Das ist auch noch eine Überlegung. Aber dafür braucht man wieder mehr Zeit. Deswegen mal gucken. Das sind so die beiden Überlegungen für nächstes Jahr.
Fahrrad klingt tatsächlich ganz cool. Ich glaube auch machbar. Also, das hängt total, glaube ich, davon ab, was du für ein Fahrrad hast, wie viele Gänge du hast. Also,
Du sagen, so Rennräder leihen wahrscheinlich. Du müsstest uns dann irgendwie so Gravel-Rennen.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwie leihen. Ja. Ja. Weil sonst wird es einfach lang. Also, es wird einfach.
Ja, ja.
Klingt nice. Ich bin total überrascht, dass das mit den Händen so gut geklappt hat. Das wäre so, das, wo ich gesagt habe: Naja, ne, du hältst, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein Paddel, ne? Also einmal so.
Genau, oben. Du hast oben den Knauf und dann hast du hier. Ja. Und
ich habe halt irgendwie gedacht:
überall hast du Reibung.
Deswegen habe ich gedacht, irgendwann hast du wahrscheinlich einfach nur so einfach nur so Druckpunkte, wo es einfach wehtut. Aber krass, dass das gar nicht der Fall war, sagst du.
Ja, mich auch sehr gewundert. Na klar, du wechselst auch immer, ne? Also du
nimmst die eine Seite trotzdem
nach 10 Minuten, nimmst die andere und so. Genau, trotzdem. Ja. Vor allem, man hat es am zweiten Tag ein bisschen gemerkt, weil es ein bisschen feucht in der Luft war, dass wenn die Hände nass feuchter waren, dann rutschst du mehr, dann hatte man zwischendurch ein bisschen das Gefühl, ah, jetzt könnte sich da so Blasen bilden und sonst irgendwas. Aber bei uns allen
haben wir Glück gehabt.
Nice. Ja, hat Bock gemacht, kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt schon so 2, 3 Leichtathleten und auch ein paar von meinen Schülern habe ich natürlich, also den Schülern im Bio habe ich vor allem dieses Reh-Video gezeigt und dann kurz davon erzählt. Und ich glaube, das ist was Cooles für so Gruppenfreundschaften, wenn man sich einfach mal so irgendwie eine Herausforderung sucht, wo man Bock drauf hat. Ich glaube, das kann einfach ein cooles Erlebnis irgendwie sein, wo man danach so ein bisschen stolz auf sich ist, wo man merkt, oh, man hat irgendwie ordentlich was getan, man hat aber auch eine gute Zeit mit den Freunden verbracht. Und trotzdem war ich tatsächlich, der danach gesagt hat, ach, so einen Tag Belastung, deswegen dieses mit dem Fahrradfahren, so, weil es ist schon räudig ein bisschen, wenn du weißt, boah, morgen nochmal Pein. Ja. Dass wir vielleicht das nächste Mal sagen, Samstag 52 Kilometer Fahrrad abreißen, nächster Tag Sauna und Pool und dann fahren wir nach Hause. Finde ich auch akzeptabel. Aber es muss eine Zerstörung dabei sein.
Ja, ja.
Aber die kann auch gerne sich auf einen Tag beschränken und muss
dann
nicht.
Dann hast du am Ende so, okay, jetzt noch die letzten Kilometer. Du kannst da durchbeißen, aber wenn du weißt, was am nächsten Tag nochmal zurück, dann musst du doch so musst die Kräfte einteilen. Dann ist es so, das macht was im Kopf. Ich verstehe schon.
Ja. Und ich glaube, was auch dafür gesorgt, also was auch sich irgendwie okay angefühlt hat, es war halt, also man kam so gefühlt nicht so richtig ins Schwitzen. Weil man wusste, es ist halt eher so eine lange Belastung und so, ne? Klar hätten wir jetzt, wenn wir mega Gas gegeben hätten, vielleicht. Aber ich glaube, das ist der Unterschied zu dieser Inliner-Tour, die wir gemacht haben, oder auch im Zweifel zum Fahrradfahren, ist halt einfach ein reines, gefühltes Krafttraining, so. Also so ein Kraftaspekt ist halt dabei. Und bei Fahrrad und Inliner war es so ein Cardio-Ding, wo man halt wirklich an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, ich kann jetzt einfach nicht mehr. So, meine Beine machen irgendwie zu, ich kann irgendwie nicht mehr. Ist ein ganz anderes Belastungsempfinden, fand ich jetzt im Vergleich, als beim Kanufahren. So, das war auch nochmal eine spannende Beobachtung, wie ich finde, dass ich da merke, wo ich eher an meine Grenzen, glaube ich, stoße und was einfach sich anders belastend anfühlt. So, fand ich spannend.
Ja, klar. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so, das Wasser nicht so geil ist. Also ich hätte irgendwie so ein bisschen gedacht, das ist so ein bisschen auch so ein Naturerlebnis. Aber so insgesamt klingt das mega nice. Ich bin sehr froh, dass ihr die Pommes noch bekommen habt am Ende.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, so die Landschaft war irgendwie cool, rundherum so zu sehen. Ja. So auch, das war irgendwie nett. Aber ich habe auch vorher ganz großmäulig gesagt so, ja, mein Ziel ist eigentlich schon, die Hälfte der Zeit, die wir rudern, auch im Wasser zu verbringen, weil ich einfach reinspringe und Bock habe, da rumzuplanschen. Nee. Es gab keine Stelle, wo ich Bock hätte, ins Wasser zu springen tatsächlich. Und ich bin mittlerweile wirklich nicht mehr so, dass ich mich groß anstelle. Aber bei diesen Seen, wo wir waren, die waren meistens irgendwie dann so flach. Also, keine Ahnung, 1,50 Meter tief oder so. Das heißt, und alles so sehr eisenhaltig, sehr rötlich gefärbt. Klar hätte man da reinspringen können, aber es hätte jetzt nicht, es wäre halt eher nur so, oh, ich mach's, weil ich das machen will. Weil ich
bei meinem aber nicht
Bock drauf hat. Genau, nicht weil geil, ich kann mal ein bisschen neben dem Boot her schwimmen, lass mich ziehen und machen wie so Spökes und keine Ahnung. Danach hat sich's nicht angefühlt. Ja, so. Klar hätte es da vielleicht auch nochmal 5 Grad heißer für sein müssen oder dann hätte man noch mehr Bock gehabt. Aber das Wasser hat nicht so, war nicht einladend dafür, muss man sagen. Das ist, glaube ich, wenn man das irgendwie so eine Rafting-Tour da irgendwo in den geilen Gebirgsseen macht, also Wasser, das ist ein bisschen was anderes.
Ja, das verstehe ich total. Ich bin auch super, also nicht empfindlich, aber ich bin auch super picky bei sowas, weil wenn Leute mal so erzählen, ja, ich fahre dann voll gern nach Holland ans Meer, denke ich mir so, ja, es ist voll cool, am Meer zu sein, aber es ist nicht geil, im Meer zu sein. Weil es ist halt auch immer es ist halt nicht das klare, schöne, blaue Mittelmeer oder so. Es ist halt,
verstehe ich.
Bockt halt einfach nichts, aber ja, gut. Aber ist ja auch nur Bonus gewesen in dem Fall. Ja.
Genau.
Mega geil. Und was sagen die anderen? Ja. Sagen die, war gut oder? Also
klar.
Ja? Das ist klar. Halt, also,
ja, natürlich. Was anderes habe ich nicht gehört, wie bei so Reviews von Hochzeiten.
Ja, ja. Bester DJ ever.
Nee, im Ernst. Also, ich glaube, die alle sind einfach super stolz auf sich. So, ich glaube, das hat man so mitbekommen, dass alle sehr, sehr stolz waren. Weil ich glaube, da auch nochmal dann so, also bei manchen auch noch mehr so die Frauen zu Hause dann noch mehr Zweifel hatten. Also bei Chiara weiß so ein bisschen, wir sind so crazy, das ziehen wir eh durch. Also wir sind so crazy. Also nach dem Motto, es gibt keine Option, das abzubrechen. Ja, ja. Und ich glaube, bei den anderen Frauen war noch ein bisschen mehr im Kopf, naja, im Zweifel kürzen die halt ab oder brechen das ab und dann ist das irgendwie auch okay und so. Und ich glaube, die waren schon alle so ein bisschen dann auch begeistert, dass wir das geschafft haben. Und vor allem, man muss dazu sagen, ne, Dandy, ne, als der kann halt nicht schwimmen, so, ne, und trotzdem ist er immer bezeichnet mit seiner Schwimmweste, ist er da immer geil mitgepaddelt und so. Und ich glaube, da sind auch mal so andere, nicht stolz, aber so andere Faktoren dabei gewesen, wo ich meine größte Sorge hatte, dass meine Hände das nicht durchhalten, hatten, glaube ich, jeder so seine einzelnen Sorgen, was nicht funktionieren wird. Und dass das geklappt hat, ich glaube, das fanden schon alle ziemlich cool. So.
Sehr nice, ja.
Ja, geil. Dass es sich im Nachhinein fast schon ein bisschen zu läppisch angefühlt hat. Dass man denkt, was hätten wir. Aber das ist nur bei mir so. Ich glaube, das ist bei keinem anderen.
Ich kann euch empfehlen, das habe ich einmal in den Alpen gesehen, beim Wandern auf dem Berg. Da könnt ihr eure zwei Ideen kombinieren. Und zwar nehmt ihr einfach Mountainbikes. Mhm. Ihr tragt die hoch, den Berg hoch. Und dann fahrt ihr wieder runter. Das heißt, ihr könntet Fahrrad fahren und alpine Wanderung könnt ihr kombinieren in 2-in-1 Skateboard-mäßig.
Das ist eigentlich ganz geil. Ich kann mir nur vorstellen, also weil
so 0%
ich krieg sehr viel Ärger von den Frauen, wenn die Leute sterben. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass man sich mit den Fahrrädern langlegt.
Ach du.
Passiert nichts. Deswegen, da muss man die richtige Mischung finden. Weil meine Eltern haben mir auch jetzt erzählt, was auch gibt, was ich auch ganz interessant fand, besonders meine Eltern, die es mir jetzt erzählt haben, dass Leute gibt, die wandern mit so einem Kite. Und die, also wie so Paragliden, die wandern quasi dann hoch, dann paragliden die an den nächsten Berg und wandern da weiter und so. So ein bisschen, das kenne ich nur vom Skifahren. Also ich kannte das nur von so Skifahrern, die halt irgendwie dann fahren und dann gliden und fahren und gliden. Aber das finde ich irgendwie eine witzige Vorstellung, dass du dann da oben nicht einfach dann so in den Wind hängst und dann, ja, wir fliegen jetzt zum nächsten Gipfel und dann wandern wir da weiter. Das crazy. Klingt irgendwie ein bisschen crazy, aber finde ich irgendwie witzig.
Das schon, ja. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die Jahre entwickelt, wo ihr am Ende landet. So. Ja, wir haben jetzt einen Segelturn über den Ozean gemacht. Kein Problem. Ah, nächstes Jahr geht's auf den Mond.
Ja. So die Richtung. Ja, ich glaube, die Kunst dabei ist ja immer zu akzeptieren, dass wir das alle nicht können, sozusagen. Wir sind ja alle keine Experten in irgendwas, sozusagen. Und dann aber was zu finden, was trotzdem irgendwie funktioniert, da die richtige Mischung zu finden aus.
Ja, ja.
Es ist irgendwie unrealistisch für so normale Idioten wie uns, aber trotzdem kann man das schaffen.
Ja, ja.
Und
ja.
Es ist jetzt nicht todesgefährlich sozusagen. So, das ist, glaube ich, auch noch was, weil dann war auch kurz mal so, ja, wir können ja mal Bungee-Jump und so, denke ich mir, ja, das ist irgendwie nicht. Das ist irgendwie lame. Das ist
halt nicht mental herausfordernd. Klar, der eine Sprung, aber danach ist vorbei.
So, ich werde weinen davor, klar, aber dann ist das irgendwie vorbei. Dann denkt man so, ja, okay, das war's irgendwie. Aber es ist nicht so dieser Prozess und so, dass der irgendwie damit dabei hängt, der witzig ist. Ja.
Mega cool. Mal gucken. Ja, gut, dass du das nicht hundertprozentig auf diese Spritze auf diesen Filter verlässt. lecker Düngerwasser, lecker.
Ja, ich muss jetzt sagen, es schmeckt, weil sonst werde ich ausgelacht von meinen Kinderfreunden.
Geil.
Nice, jo.
Very cool.
Geht bei dir die Woche irgendwas?
Nein. Also nichts Nennenswertes, alles wie immer. Ja.
Okay.
Bei dir irgendwas Spannendes?
Ja, Abitur ist jetzt durch, so ein bisschen. Also ich habe jetzt alles durchkorrigiert. Ehrlicherweise habe ich schon angedeutet, ne? Es ist ein bisschen erschreckend schlecht, so im Schnitt. Vor allem Hauptfaktor, wie soll ich das sagen? Ich glaube, also mein Gefühl sagt, viel auswendig gelernt, also schon viel gelernt, aber dann quasi auswendig gelerntes hingeschrieben, was im Zweifel nicht zur Aufgabe und zum Material passt. Und du erinnerst dich ja in Bio, es ist eigentlich, musst du gar nicht so viel lernen, wenn du ein bisschen was gecheckt hast von dem, was du 2 Jahre lang gemacht hast, steht in diesem Material, das du bekommst, super viel drin. Ja, und sagst du, guck mal, der Graph zeigt doch das. Und wenn du das hinschreibst, kriegst du mega viele Punkte. Aber wenn du natürlich Angst hast oder zweifelst an deinem Verständnis, dann sagst du, okay, ich schreibe einfach mein auswendig gelerntes hin, irgendwas wird schon dabei sein. Und dabei wurde dieses Material so gut wie nicht benutzt. Und das ist halt, dann kannst du da kaum Punkte geben, selbst wenn du willst, weil es passt einfach nicht und dann widerspricht sich eher noch vieles. Und dann sagst du, auswendig gelernt habe ich jetzt, dass es so und so ist, im Material, dann geht man doch ins Material, dann schreibt man aber das Gegenteil von dem oben und dann denkt man so als Korrigierer, hä, du widersprichst dir die ganze Zeit selber in deinem Text und das, da kannst du halt irgendwie wenig Punkte geben und das ist so ein bisschen bitter, wo so meine Erkenntnis nochmal ist, man muss dagegen ankämpfen, dass die Schülerinnen und Schüler immer denken, Bio ist so ein auswendig Lernfach, so ein Lernfach, sondern es ist einfach ein hartes Verstehfach. So, wenn du die Sachen halt verstehst, dann kannst du dir so viel Lernen sparen und kannst mit den Sachen umgehen und es ist so viel wichtiger ja auch. Also, ne, also was ist ja auch die wichtigere Kompetenz? Mit Materialien, mit Dingen umzugehen und Dinge zu verstehen und Grafiken zu verstehen und interpretieren zu können, anstatt, cool, ich kann die DNA-Replikation auswendig hinschreiben. Ja, juckt niemanden so, ne? Im Sinne von AI-Rahmenschließung und so weiter. Das fand ich irgendwie, das ist so ein bisschen schade einfach, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler dann im Zweifel aber auch noch denken, oh, ich habe ja ordentlich gelernt und ordentlich was hingeschrieben. Ja. Und dann kommt da am Ende nachher sehr wenig bei rum, leider. Das ist ein bisschen bitter. Ich habe noch die Hoffnung, dass die Zweitkorrektur da vielleicht ein bisschen was rausholt, aber ich habe schon das Gefühl, ich war sehr gnädig und sehr nett. Ich bin gespannt, was da so bei rumkommt. Eine Sache fand ich auch witzig, ein gängiger Fehler, der sich, glaube ich, vielleicht aber auch einfach in den Duden bald reinfindet, reinschreibt, ist, dass viele von den Kids nicht mehr schreiben, ich trage einen Pullover, sondern ich trage einen Pullover. Also, dass da nur noch ein steht, also E-I-N und nicht mehr E-N, weil das wahrscheinlich so in der Umgangssprache drin ist, dass man sagt, ich habe, ein Löffel, ich habe, ein Baum ist richtig, aber so, dass dieses einen eigentlich gar nicht mehr nutzt. So.
Weird.
Ist irgendwie eine witzige Beobachtung, ja. Ist mir so aufgefallen, ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. Kann natürlich auch immer Nervosität sein jetzt im Abi, aber ist vielleicht auch einfach so ein Seit-Seit-Ding und so, wo man dann irgendwann sagt, ja, Leute, irgendwie juckt es auch keinen, weil fürs Verständnis ist irgendwie egal, irgendwie machen es irgendwann alle so und weiß ich nicht, das war sowas, so ein gängiger Fehler, der mir aufgefallen ist, aber
witzig.
Genau, und das ist jetzt so ein bisschen durch und jetzt stehen die mündlichen Abiturprüfungen an in 2 Wochen. Das wird nochmal ein bisschen spannend, weil da habe ich ja noch nicht so mega viel Erfahrung drin, aber das wird schon, also mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, aber es ist nochmal so ein bisschen spannender für mich, so als diese nervigen Korrekturen. Ja, sonst läuft aber eigentlich jetzt Schule, ja.
Nice. Ja, wir sind bald wieder Sommerferien. Also wir rennen ja quasi Richtung Sommerferien auch. Ne? Ja.
Eine Sache kann ich euch erzählen, das ist noch ganz interessant. Wir haben in der Gesamtschule Projektwoche vor den Sommerferien und weil, habe ich schon mal erzählt, so diese Fortbildung, die man da so mitbekommt, das ist ja immer so ein bisschen das, also man redet gefühlt über Scrum, wenn das bei der Wirtschaft 2 Jahre schon out ist, so ein bisschen. Und jetzt habe ich was ich noch nicht so gehört habe, aber was ich mir auch vorstellen kann, das ist auch sowas, was aus der Wirtschaft irgendwie so ein bisschen kommt vielleicht. Barcamps, sagt dir der Begriff was? Okay.
Vielleicht also ist dann mir jetzt nicht, kann sein, dass es voll verbreitet ist. Ne?
Aber das ist dann vielleicht doch wirklich ein Begriff aus der Didaktik vielleicht sogar, dass du also man könnte auch sagen Mikrofortbildung, wenn du so willst, so ein bisschen, also Fortbildung in klein, dass du quasi einen Tag hast und da bieten verschiedene Menschen verschiedene Mikrofortbildungen an und du kannst ja auswählen, wo du hingehst, warum es Barcamp heißt, Camp weiß ich nicht so richtig warum, aber wie so ein, du hast so eine Baratmosphäre, glaube ich, also du hast so einen Raum, wie so einen Weihnachtsmarkt und da sind halt verschiedene Stände und du kannst dann sagen, ach, ich gehe mal zum Podcast bei Pelzer und dann mache ich es eine Stunde und danach gucke ich mir eine Stunde KI im Unterricht an. Das heißt, du hast eine verschiedene Auswahl an Fortbildungen oder an Angeboten und das können Schülerinnen und Schüler anbieten, das können Lehrerinnen und Lehrer anbieten. Ich finde das Format eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie nett. Also, ob wie viel das nachher bringt, keine Ahnung, aber man weiß ja, so, wenn man jetzt sagt, also so ist man, bin ich selber ja auch, wenn ich jetzt nicht das Tool mal gesehen habe, gerade bei so Tools, dann fällt es mir schwer zu sagen, ah, ich arbeite mich jetzt in das Tool rein, das hat bestimmt einen Mehrwert, aber wenn ich jetzt in einer Stunde mal sehe, hey, das und das kann man mit diesem Tool machen, deswegen muss ich es benutzen, habe ich es vielleicht mal ein bisschen mehr auf dem Schirm und werde es mal vielleicht eher nutzen. So. Und ich biete da jetzt einfach dann ein bisschen Barcamp 2-mal irgendwie Podcast-Kram an, wo man halt dann sagen kann, wie mache ich jetzt so ein bisschen hier GarageBand und Co., wenn ich, damit die Schülerinnen und Schüler überhaupt die Option haben in ihrem Kopf, ey, wenn ich selber entscheiden kann, wie ich meine Lernleistung einbringe, dann kann ich vielleicht Podcast wählen, weil ich weiß, wie man das macht. Daran scheitert es nicht daran. Und das andere ist 2 Stunden so ein bisschen Prezi-Kram. Also wenn ich nicht mit PowerPoint irgendwas erstellen will, erstelle ich so ein bisschen mehr eine interaktivere Präsentationsform und so. Finde ich cool, man wird mir Bock machen, weil du hast irgendwie dann immer jede Stunde eine andere Gruppe, die irgendwie Bock haben, die haben sich freiwillig für das gemeldet, was du anbietest. Kannst eine Stunde eine gute Zeit mit denen machen, jeder geht nachher raus. Es ist nicht so ein Tag Fortbildung, wo du 6 Stunden füllen musst und überlegen musst, wie hole ich die ab und so, sondern du weißt, okay, wir können sie eine Stunde durchballern, die gehen eh raus und haben irgendwas mitgenommen, alles cool. Und das wird irgendwie ganz nett.
Klingt nach Spaß auf jeden Fall, also klingt spaßiger als die Alternative. Ja.
Nice. Genau. Yes, that's it. Sweet. Ansonsten gucke ich ganz viele Japan-Videos und bereite mich vor auf Japan. Ich werde immer nervöser und denke mir, ich will nicht der Gaijin sein.
Du wirst der Gaijin sein. Kann ich so einen richtig coolen Typen empfehlen, der macht so YouTube-Shorts. der geht immer in so Japan einfach essen. Und also in so den, wie soll ich sagen, in Restaurants, wo du einfach so denkst, das ist doch kein Restaurant. Also wo da so einfach so ein Oma, so ein Opa, die kochen einfach so und es gibt halt keine Karte, sondern du gehst halt hin, setzt dich halt hin und kriegst was serviert und dann isst du und gehst wieder. So.
Geil.
Ja. Ich mal schicken.
Ja, ja, gerne. Aber genau sowas, ne, das gucken wir gerade viel und das macht wie Bock. Also es ist wie bei diesem Buddy-Kanufahren, so ich merke, ich stelle immer mir so ein bisschen Sachen fest, die ich mir so ein bisschen antrainiere, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten mit so Vorbereitungen, ne? So, man kann schon die Zeit vor dem Urlaub, kann man sich schon irgendwie cool machen, weil man hat so ein Ziel und dann guckt man so, wie man das so tunen kann, dann kann man irgendwie sich schon damit Freude machen, ohne dass überhaupt dieser Urlaub überhaupt stattgefunden hat, aber man hat schon auf dem Weg dahin irgendwie Spaß und das ist irgendwie sowas, was ich jetzt bewusster wahrnehme und mir irgendwie und ich irgendwie witzig finde.
Ja, ja. Das ist eine gute Sache. Da kann man viele so Sachen, die irgendwie mehr Planung bereiten, irgendwie länger auskosten. So vorher schon.
Voll. Ja. Und eben mit Freude und nicht, ich muss das noch machen, sondern hey, ich habe Bock, das noch zu machen. Das ist irgendwie cool. Und so.
Voll gut.
Und nachher profitiert man davon, das ist irgendwie nett. Ja.
Super cool.
Alrighty.
Time for another coffee. Peace out.
Out.